Hallo.
Hallo. Herzlich willkommen bei 300 Hertz Live.
Sind wieder da.
Ihrem Podcast des Vertrauens. Willkommen an den Empfangsgeräten, was auch immer das sein mag. Heutzutage haben ja die Verstärker auch manchmal so eine Mini-Klinkenbuchse. Vielleicht hört ja jemand irgendwie unseren Podcast auch durch einen Gitarrenverstärker. Auch
das
euch herzlich
sein,
willkommen. Das wäre eigentlich das geilste Hörerbild noch irgendwie. So ein fetter Verstärker mit einer Mini-Klinke und dann irgendwie der Podcast durchgehört mit ein bisschen Zerre und so.
Das iPhone an den Marshall angeschlossen.
Ganz genau. Ja, auch heute wieder mit Felix und mit mir.
Dem Huckel.
Genau, Huckel die Huck. und wir dachten uns, jetzt so, wo der Weihnachtsmann sich so langsam andeutet, da hauen wir doch mal noch eine Sendung raus, bevor wir uns dann in Feierlichkeiten vergessen und gar keine Zeit
Richtig.
Mehr dafür haben.
Genau.
Damit ihr zu Hause, wenn euch langweilig ist, unterm Tannenbaum, ihr euch anhören könntet, was ihr euch hättet wünschen können. Oder was der Weihnachtsmann vielleicht stattdessen hätte bringen sollen.
Genau. Kommen wir später dazu.
Ja, haben wir, also ich habe jetzt nicht so mich direkt darauf vorbereitet, noch so eine Weihnachtsmann-Sektion zu machen, aber natürlich können wir mal...
Ich denke mal, da fällt uns bestimmt noch was ein.
Ja, so die besten, ich finde ja immer ganz gut, die besten Sachen aus einem Jahr, so was man sich so 2014 gekauft hat, was auch sein Geld wert war.
Da muss ich doch direkt nochmal die Thomann-Bestellung...
Ja, genau, das habe ich auch gerade überlegt.
Alles schön dokumentiert.
Ja, die kann man parallel aufmachen. Abgesehen davon sind aber auch noch ganz viele andere Sachen natürlich passiert in unserem kleinen Gitarrenuniversum. Zum einen habe ich ja mit den Weißen Vulkanen mit unserer Band zusammen ein kleines Proberaumkonzert gespielt. Ich wollte dich ja noch spontan einladen, aber das war zu spontan.
Ging leider nicht.
Ja, es war ein sehr kleiner Rahmen und wir konnten es auch nicht viel längerfristiger planen, weil wir mussten uns noch mit der anderen Band arrangieren und dann war die Hälfte der Band noch vorher krank und es war nicht klar, ob das überhaupt stattfindet. Aber dann haben wir es doch gemacht und wir haben es zumindest aufgenommen. Also in den Shownotes findet ihr einen Link zu diesem kleinen Proberaumkonzert, waren auch nur 6 Songs und so. Der Sound ist auch nur mit diesem Zoom N1 oder wie auch heißt, H1, aufgenommen, aber es klingt wie immer für diesen kleinen Mini-Recorder erstaunlich gut. Das ist übrigens gleich schon die erste Weihnachtsempfehlung, ne? Dieser Mini-Recorder, also kostet glaube ich gerade unter 100 Euro. Das war wirklich ein geiles Investment, dieser Recorder.
Ich habe vor einer Weile auch überlegt, ob ich den kaufe und den gibt es sogar jetzt mittlerweile in ziemlich günstigen, guten Bundles, wo dann gleich noch ein Täschchen und ein Popschutz und ein Tischstativ und lauter solche Spielereien dabei sind. Das ist schon ganz praktisch.
Genau, bei Thomann gab es so ein Schaumstoff gefüttertes, das sage ich mal, Metallcase genau, so im Bundle und das habe ich mir geholt, weil ja beim Bandzeug, da wird halt auch mal das Zeug so in die Ecke geworfen, ne? Und der Rekorder selbst ist so relativ flimsiges Plastik und dann dachte ich mir, ja klar, hat keinen Euro mehr gekostet, habe ich mir noch dieses Case dazu geshoppt und das tut seine Dinge, also seinen Dienst, das kann man sehr empfehlen.
Super.
Ja, auf jeden Fall, damit haben wir das aufgenommen mit Video und Ditter Allet und könnt ihr euch dann noch zu Gemüte führen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe es ja auf allen möglichen Kanälen gepostet, also eigentlich kann man es gar nicht verpasst haben, aber ja, war auf jeden Fall ganz schön, mal wieder so für ein paar Leute zu spielen.
Das auf jeden Fall sagen. Sollten wir so eine Session zusammen mal im Auge behalten.
Ja. Cool. Ich habe auch gedacht, so als es dann doch stattfand, dachte ich, mal sehen, vielleicht klappt es ja spontan, weil wir haben danach natürlich noch so stundenlang nach dem offiziellen Programm weiter gejammt.
Ja.
Und da waren ja noch so ein, zwei andere fähige Musiker auch da und durchaus und da ging es ewig weiter und da hättest du, glaube ich, auch ganz gut reingepasst.
Ja, das war echt schade.
Nächstes Mal.
Leider zu spontan.
Ja, aber das war auch so ein kleines Experiment, ob das prinzipiell gut funktioniert. Und ja, ich denke mal, wir werden das schon nächstes Jahr vielleicht ein, zwei Mal öfter machen. Und dann natürlich auch, wenn es wärmer draußen ist, weil dann kann man ja auch die Fenster die ganze Zeit offen lassen, ohne zu frieren und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, hier habt ihr so einen krassen Luxusproberaum.
Da. Genau, Dachgeschoss mit Blick aufs Tempelhofer Feld, ja. Den bezahlen wir aber auch luxusmäßig. Also wenn wir nicht zu fünft oder beziehungsweise fast zu sechst wären, dann könnten wir uns das auch nicht so einfach leisten. Aber ja, in dem Fall sind viele Bandmitglieder gut.
Ich bin ja jetzt auch in einem anderen Proberaum drin und ich kann alle mal ein bisschen damit ärgern, dass unser Proberaum einen Lastenaufzug hat.
Ja, den haben wir natürlich auch.
Und okay.
Das ist halt so ein altes Kreuzberger Fabrikgebäude mit so einem fetten Aufzug, wo halt die Türen sozusagen nicht mitfahren, ne? Also
ja, genau. Wo man so die Wand vorbeiscrollen sieht. Das ganz ist genau. Super cool. Ja, für alle, die sich jetzt schon, also für die sehr aufmerksamen Hörer unter euch, die sich jetzt schon gewundert haben, warum das Intro heute so doof klingt, ich hab's live gespielt, denn Trommelwirbel, badam, zing, ich habe mir eine neue Gitarre gekauft.
Nein.
Ja.
Du hast dir die Les Paul Custom Shop geholt?
Weil. Nee, die steht weiterhin auf dem Zettel. Ich habe mir eine Strat gekauft.
Ah ja. Naja, muss ja auch sein.
Muss auch sein, richtig. Weiß nicht, mir war langweilig, hab kleine Anzeigen durchforstet und auf einmal gab es dann ein Angebot für eine weiße Strat mit Ahornhals. Mhm. Und ich dachte mir, oh, die wollt's ja schon immer mal haben. Kosten das Teil. Die brauche ich. Also,
was hat sie denn gekostet?
300.
Naja, und amerikanischer oder mexikanischer oder?
Mexikanischer Natur.
Naja, immerhin.
Genau. Und ich war mega begeistert. Ich meine, die Teile aus Mexiko kosten sonst gut und gerne 500 bis 600. Also, glaube ich, habe ich damit schon ganz gut einen hinbekommen.
Ja.
Und was mich ein bisschen erstaunt hat, die Gitarre war komplett neu. Also ich habe mich dann mit dem Menschen unterhalten, der sie mir verkauft hat und der meinte, ich verkaufe noch 10 andere Gitarren, da müssen mal ein paar von weg. Meine Frau nervt langsam rum, dass die keine Bilder mehr aufhängen kann hier bei uns in der Bude. Okay, und warum hast du denn die Strat gekauft? Naja, ich wollte einfach bloß mal eine hübsche Strat haben hier. Ich habe Hendrix gesehen und der hat auch so eine weiße gespielt mit dem Ahornhals, die wollte ich haben.
Okay.
Naja, und was ist jetzt ein bisschen schade, wenn die bei mir halt rumliegt? Also würde mich freuen, wenn du die jetzt mitnimmst. Naja.
Na gut, tun wir dir mal den Gefallen, ja, wenn es unbedingt sein muss.
Ich bin so nett und nehme sie mit. Genau. Nee, und die wurde, glaube ich, irgendwie dreimal gespielt und wurde sie in die Tasche gesteckt und in die Ecke gestellt. Krass. Die arme Kleine.
Ja.
Also hinten auf dieser Abdeckung für die Federkrallen und sowas, da war noch die Schutzfolie drauf und sowas.
Ah ja, okay.
Noch Schutzfolie unter den Potis und wahrscheinlich auch erst der zweite Satz Saiten, der da drauf war. Und also die Gitarre ist eigentlich komplett neu. Ich stehe ja eigentlich auf so ein bisschen vermacktes Zeug, aber als ob es gerade aus dem Thomann-Paket ausgepackt wurde und jetzt mir in den Schoß gefallen ist. Also super cool.
Frisch aus dem Ei gepellt.
Ja, ich hatte auch vorher nochmal eine neue Mexiko-Standard ausprobiert bei uns hier im Start Music und dachte mir so, mal gucken, denn irgendwie besteht doch ein kleiner Unterschied zwischen den neueren und den älteren Serien. Ich habe jetzt hier beim Start Music eine 2013er gespielt gehabt, auch mit dem Ahornhals und da ist mir dann aber zum ersten Mal aufgefallen, dass dieser Hals so komplett glossy zulackiert war, so wie an deinem alten Telehals. Weißt du, was ich meine?
Sowas,
was man
wohl.
Was man halt überhaupt nicht haben will.
Ja.
Und ich dachte mir dann so, na gut, mussten vielleicht ein bisschen abschleifen oder sowas. Oder lässt du sie mal zum Gitarrenbauer bringen. Naja, und war dann halt bei dem freundlichen Gebrauchtgitarrenverkäufer. Wir haben das Teil in der Hand, hab geguckt, dachte mir so, oh, eine 2010er. Und die wurden irgendwie noch nicht so eklig zulackiert. Also da ist jetzt der Hals so ein bisschen satiniert, angemattet, aber halt nicht glossy zulackiert. Also sehr dünn lackiert. So wie im Prinzip auf den USA-Standards.
Hm.
Also ich bin höchst zufrieden.
Ja, also dieses Satin-Finish, das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Mein jetziger Telehals ist ja komplett unbehandelt gefühlt. Also auf jeden Fall verhält er sich so. Das ist, finde ich, auch ganz geil. Also jedes Mal, wenn ich den in die Hand nehme, denke ich mir auch so, ach, zu Hause.
Ja, ja.
Der wird natürlich dann halt auch schnell dreckig. Das ist dann, wenn dann so ein bisschen was drauf ist, natürlich schon besser.
Ja. Kannst du den mal wachsen oder sowas?
Ja, nee, ich spiele den einfach, bis er schwarz ist.
Ja, ich bin auch noch am Überlegen, ob ich den jetzt vielleicht noch ein bisschen runterschleife. Ich weiß nicht, ob ich denn den Lack komplett abmachen würde, aber zumindest so ein bisschen raueres Gefühl und nicht so dieses, dieses stoppig-rutschige vom Lack.
Ja.
Aber es fühlt sich auf jeden Fall schon mal besser an als diese Spiegelfolie, die da auf den anderen drauf ist. Das ging ja überhaupt nicht klar.
Ja, nee, ich habe letztens auch mal wieder meine Badercaster in die Hand genommen, wo ich ja den alten Telehals rangeschraubt habe und habe so ein bisschen gespielt und dachte mir, dieser Gloss, dieser Plaster, das fühlt sich halt an wie Plaster, ne?
Ja, genau. Das Schlimme ist, wenn man sieht, dass von diesem Lack mal was abplatzt, dann sieht es auch wirklich aus wie Plaster und es fühlt sich so an. Also diese Schicht ist so dick.
Ja.
Und wenn da mal ein bisschen was runterbröselt, dann kommt noch eine andere Schicht, die nochmal genauso dick ist. Also, gruselig.
Fürchterlich.
Braucht man nicht.
So, also jetzt hast du eine mexikanische Stratocaster, hast du schon gesagt, von wann die ist?
Von 2010.
Ah ja. Und in Olympic White natürlich.
In Olympic White natürlich. War ein weißes Schlagbrett mit weißer Hardware drauf. Ich habe es jetzt gegen alles schwarz getauscht.
Wie?
Na, also die Gitarre ist immer noch weiß, aber die Pickup-Kappen und das Schlagbrett und die Putty-Knöpfe, die sind jetzt schwarz.
Wie ist das denn?
Bild, weil es geiler aussieht.
Aber wenn eine Olympic White, dann muss sie doch Olympic White bleiben und nicht, naja, jetzt hast du eine Zebra-Strat sozusagen.
Nee, Zebra wäre es, wenn ich die...
Eine Kuhstratt.
Mit einem großen schwarzen Fleck.
Genau. Er musste mal mir ein Bild auch schicken, dann kann ich das hier in die Episode mit reinlinken, dann können das die Hörer auch mal sehen.
Bild wird verlinkt auf jeden Fall. Nee, das war schon, also ich wollte schon immer eine weiße Strat mit einem Maple Neck haben, weil Hendrix-Fan und sowas. Und dann aber Ramones-Fan geworden und die Ramones gesehen und die hatten beide weiße Gitarren, also weiße Gitarre und weißen Bass mit schwarzem Schlagbrett.
Mhm.
Und dann irgendwann auch noch Jackie Lee gesehen und Iron Maiden und wie sie nicht alle heißen und dachte mir so, okay, du willst eine weiße Strat mit schwarzem Schlagbrett haben.
Okay. Und
ein Traum wurde wahr.
Und du bist auch total happy und so, also...
Ich freue mich total, ja. Also es ist eine super gute Gitarre. Wenn ich die jetzt hier so in der Hand halte, wüsste ich nicht, warum ich mir hätte eine USA kaufen sollen.
Und aber ist halt keine Les Paul, ne?
Ist halt noch keine Les Paul, nee. Aber da bin ich dran.
Okay.
Ich hab schon ein zweites Konto eröffnet zum Sparen.
Oho.
Ja, das wird
und
ernst.
Dann hast du auch schon hier Captain Enderton und... Olle Rob gesehen, wie sie sich Les Pauls gekauft haben?
Ja, habe ich gesehen und genauso würde es bei mir wahrscheinlich dann auch ausfallen. Also was der Captain meinte von wegen, ich kaufe halt einfach Custom Shop, hat sonst keinen Sinn.
Ja.
Und auch so die gleichen Argumente, die er für die 58er gebracht hat, die hatte ich ja auch so im Kopf. Das Ding hat einfach einen dickeren Hals und es klingt irgendwie ein bisschen mittiger und fetter und nicht so offen und höhenreich wie eine 59er und ist halt auch nicht ganz so teuer wie eine 59er. Also da wurde mir der Captain doch direkt wieder noch sympathischer.
Ja, sowieso, also der spielt für mich auch natürlich viel toller als, also nicht jetzt sagen wir mal technisch advanced, aber ich mag mehr ja Feeling. den Blues-Sound vom Captain viel lieber als dieses Geschredder von dem Rob.
Ja, das stimmt.
Naja, okay, also ein Stratocaster.
Genau, hatte ich ja vorher nur eine ziemlich olle und ich dachte mir, okay, dann hast du halt eine Gitarre, wo du jetzt nicht noch unbedingt rumtauschen musst, es sei denn, jetzt kommt jetzt einer an und will mir eine Custom-Shop-Strat schenken. Nee, aber ich freue mich total. Nochmal so auf diesen Gegensatz Mexiko gegen USA. Ich habe mir dann nochmal so ein paar Reviews durchgelesen und irgendwer, der früher mal bei Fender gearbeitet hatte, ich muss es nochmal raussuchen, das war in irgendeinem Text verlinkt, den er dann für Pro Guitar geschrieben hat oder irgend sowas. Der meinte dann auch, okay, der Unterschied zwischen Mexiko und USA-Strat, dass dieselben Leute, die in der mexikanischen Fabrik 60 Kilometer weiterarbeiten, über die Grenze fahren und dann für dasselbe billige Geld kurz mal in Staaten arbeiten und dann dieselben Gitarren zusammenbasteln. Und so ähnlich fühlt es sich irgendwie auch an. Also ich kann, was Verarbeitung angeht, an der Mexiko-Strat überhaupt nichts Blödes entdecken. Es ist alles super sauber und auf einen Millimeter und auf einen Punkt. Wobei mir halt jetzt meine Mexiko insofern noch besser gefällt, dass jetzt hier diese sechsschraubige Brücke drauf gebaut ist und nicht diese mit zwei Schrauben und den Messerkanten. Die finde ich irgendwie nicht toll, weil einem alles auseinanderfällt, sobald man mal alle Seiten ab hat. Und ich bilde mir auch immer noch ein, dass das am Sound ein bisschen was ausmacht. Und was ich natürlich ein bisschen merkwürdig fand, wir hatten die USA von meinem Kumpel und die Mexiko jetzt von mir beide mal aufgeschraubt. Und bei der USA sind Fräsungen drin, dass man noch einen Humbucker an den Hals einbauen könnte. Die ist bei mir nicht.
Ja.
So eine Single-Coil-Fräsung drin. Und meine ist aber innen nicht wirklich lackiert. Da sind so die Einfräsungen für die Pickups, die sind noch so ein bisschen angepustet. Und innen drin ist einfach bloß so ein sehr, sehr dünner, schwarzer Farblack. Ich weiß nicht, ob das so ein...
Ja,
so ein
Graphitlack ist das für,
ja,
die,
ja, wahrscheinlich.
Für die Erdung halt da.
Das kann gut sein. Aber halt nicht deckend zulackiert, sondern man sieht das Holz durch und es ist sehr dünn. Also man kann es mit dem Fingernagel im Prinzip runterkratzen, während die USA-Stratte halt innen drin komplett fett zulackiert ist.
Mhm. Ja, also...
Fand ich ja bemerkenswert.
Kannst halt mal, wenn du einen Multimeter hast, hast du ja wahrscheinlich, ne?
Nee, habe ich leider nicht.
Hm. Weil damit könnte man dann mal sozusagen die Gitarre durchklingeln und dann hältst du sozusagen eine Spitze, weiß nicht, in irgendeine Kammer, wo halt dieser Graphitlack ist und dann hinten am Ende sozusagen der Strecke und guckst halt, ob das leitet komplett durch, ne? Oder ob es irgendwelche Stellen gibt, die nicht mit dem Rest verbunden sind, weil das wäre dann halt blöd so für die Erdung oder Schirmung oder wie auch immer. Also das ist, ne, eigentlich die Erdung.
Das wäre eine Idee, aber ansonsten an der Gitarre brummt nichts.
Okay, und es sind aber alles Single Coils und so.
Noch sind es alles Single Coils. Ich werde mir wahrscheinlich irgendwann mal einen Humbucker einbauen, aber dafür habe ich eigentlich auch meine Les Paul.
Ja.
Noch soll es einfach erstmal strattig bleiben.
Mhm.
Nee, ich bin super zufrieden. Klar sind die Pickups natürlich nicht so gut wie auf einer USA-Gitarre. Da wird ja halt doch ein bisschen hochwertigeres Elektronikzeugs eingebaut. Ich habe jetzt hier diese Fender Standard Single Coils drauf. Bei den USA sind es ja, glaube ich, die Texas Special, die verbaut werden. Das ist ja aber auch eine Nachrüstung von 100 Euro, sage ich mal.
So billig sind die?
Bei den Texas Special bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe mir bis jetzt immer die Fat 50s angeguckt und da kostet der komplette Satz, weiß nicht, 150 oder sowas, weil es die dann
ja
in einem Bundle gibt. Die kann man sich auch einzeln kaufen und dann kostet, weiß nicht, jeder 80 oder sowas. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich weiß noch nicht, was ich irgendwann mal für welche einbauen wollen würde. Ob jetzt Tex-Mex, Texas Special oder Fat 50s. Da würde ich vorher ganz gerne nochmal Gitarren ausprobieren, die da vielleicht welche von eingebaut haben.
Mhm.
Vielleicht weiß ja auch von den Hörern irgendwer Bescheid, was man da jetzt am besten für nehmen könnte, um seine Mexiko-Strat noch ein bisschen zu pimpen.
Pimp my Strat.
Braucht man auch eine eigene Rubrik hier, oder wie?
Ich bin ja jetzt auch hier gerade total im Pimp my Telecaster-Fieber.
Ja.
Ich habe mir unvernünftigerweise, hat es mich einen Tag überkommen und ich habe gedacht, ich muss jetzt mal was klicken.
Kurz vor Weihnachten überkommt es einen immer, ne?
Ja, und zwar die Geschichte dazu ist folgende, ich hole mal kurz aus. Der Booker von Kadaver, also von der Band hier von Freunden von mir,
ja,
der auch ganz viele andere so Psychedelic Rock oder ja wie auch immer so Heavy Rock Bands bookt, der hat auch so ein Newsletter, wo er halt immer irgendwelche coolen Konzerte in Berlin ansagt, so von Bands, die er halt so managt oder ja, die sonst vielleicht noch nicht so viele kennen. Und der hat letztens auf Facebook gepostet, hier das beste Konzert 2014 für mich war Doppelpunkt und dann und dann dachte ich mir so, ja, okay, also ich mag jetzt auch nicht alles, was der so managt, aber wenn der sagt, beste Konzert 2014, dann checke ich mir das mal rein.
Ja.
Und der Typ, der das war, der den da verlinkt hat, heißt Jonathan Wilson. Kennst du den?
Nee.
Ja, ich auch nicht so richtig. Also ich kannte ein Lied von dem und dachte mir so, ja, ist ganz nett, ist nicht schlecht, aber ist jetzt auch nicht so mein new favorite shit. Ist halt, der kommt aus Kalifornien und ist halt also jetzt nicht so bluesrockig oder so, ne, sondern eher so, naja, wie das halt so Westküsten-Gitarrenmusik irgendwie, so ein bisschen gediegener. Mhm. Oder entspannter, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Auf jeden Fall habe ich mir dann aber das Konzert, was er da verlinkt hat, angeschaut und der Sound von dem Konzert war episch gut, also wirklich super geil aufgenommen und so wie der Typ da gespielt hat und was der so für Sounds parat hatte, hat mir das eigentlich auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und dann, wie das immer so ist, wenn man mal einen Gitarristen oder jemanden, ja, einen Gitarrenspieler halt findet, den man toll findet, dann checkt ich zumindest gleich im Internet so, ja, was hat denn der für Gear, so, was hat denn der für Pedals und so, ne, was macht denn der da, um diesen Sound da rauszujagen? Und die Amis, die spielen ja meistens auch immer tatsächlich mit so Fender-Amps und so macht der das auch. Das heißt, an der Stelle war ich schon mal gut aufgestellt. Und dann habe ich halt so ein bisschen gegoogelt, so okay, Gear, Jonathan Wilson und so weiter. Und da gab es nicht so viel an den üblichen Seiten, wo ich immer gucke. Ah, das könnte ich übrigens gleich mal verlinken. Merkt ihr das mal, dass ich gleich noch die Seiten erwähne, wo man gucken kann, was andere Bands für Gear haben. Auf jeden Fall habe ich dann doch einen Artikel gefunden in irgendeinem Guitar Magazine auch, wo sie den interviewt haben, und dann hat er auch über seine Telecaster geschrieben. Ja, er hat auch eine Telecaster. Und dann hat er gemeint, ja, also er baut sowieso auch selber ein bisschen Gitarren, und die hat er auch hier modifiziert, andere Hals ran, und dann hat er sich Pickups von einem Bill Asher aus Kalifornien irgendwie da reingeschraubt und meinte dann so im Nebensatz, und ja, übrigens, ich glaube, der verkauft die jetzt tatsächlich auch. Also der hat die ursprünglich für ihn so einfach nur gewickelt und jetzt gibt es die wohl im Online-Shop, und dann dachte ich mir, alles klar, check ich mal aus. Und ja, dann habe ich mir dann mal so ein YouTube-Video angeguckt und dachte mir, ja, fuck it, ich klick die jetzt einfach. Sind also so custom wound Pickups von einem Typen. Ich habe auch ein Foto dann per E-Mail gekriegt, wo er gerade meine Pickups wickelt.
Ja, cool.
ja, und die, also ich meine, in meiner Squire Telecaster sind jetzt wahrscheinlich nicht die allergeilsten Pickups drin, aber ich finde den Sound eigentlich voll gut. Ich habe also eigentlich nur wenig zu meckern, aber jetzt irgendwie hat es mich überkommen, und dann habe ich mir diese Pickups halt bestellt, liegen auch schon vor mir auf dem Schreibtisch. Und die haben so eine Spezialität noch, dass nämlich der Neck-Pickup bei der tiefen E- und A-Seite nur Alnico 3 Magnets hat und der Rest sind Alnico 5. Mhm. Und eigentlich ist das so ein bisschen counterintuitive, weil eigentlich würde man denken, ja, wieso sollte man nicht den stärkeren für die tiefen Seiten machen und die, also wenn man das so ein bisschen mehr balancen will. Aber der hat es andersrum gemacht, die heißen Sweet Tea Pickups, und ich verlinke die natürlich auch, und dann dachte ich mir, ja, okay, aber wenn ich jetzt irgendwie die Gitarre aufschraube, ja, und da andere Pickups reinmache, dann wäre es ja eigentlich die Gelegenheit, vielleicht auch noch die andere Brücke, von der ich die ganze Zeit immer so spreche, anzubauen. Dann habe ich irgendwie noch mal kurz da auf Callahan Guitars rumgeklickt, und ja, naja, okay, ja, sind jetzt auch nur noch mal 150 Euro. Und ja, dann habe ich mir die tatsächlich auch geklickt. Das heißt, der große Plan jetzt für die nächsten Tage ist, Gitarre aufruppen, andere Pickups rein, andere Brücke rein, gucken, was passiert.
Guter Plan.
Und ich habe mir, dann habe ich ja Sachen festgestellt, als ich da wieder so in meiner Recherchierphase war. Und zwar habe ich gelesen, ich habe so ein bisschen nach dieser Squire Telecaster geschaut, was da jetzt eigentlich für Pickups drin sind und welche Magneten und was für Widerstände und so weiter, um mich mal so zu informieren, was ich denn jetzt, ob die ich bestellt habe, ein bisschen anders sind oder so. Und dann schreibt da jemand, oder hat jemand in einem YouTube-Video zu dieser Gitarre gesagt, dass der Korpus, also der Body, aus Pine wäre, also aus Kiefer.
Uh-huh.
Und dann dachte ich mir so, das ist ja, ist ja ungewöhnlich eigentlich, ne? Und dann bin ich irgendwie auf die Squire-Seite, also auf die Fender-Seite, die verkaufen ja da die Squires, und habe dann die Gitarre angeklickt und auf Specifications, und in der Tat ist die Gitarre aus Pine, also aus Kiefer.
Uh-huh. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, ich auch nicht. Es ist halt nicht so das übliche Korpusholz, aber unterstützt natürlich einmal mehr die These, dass die Holzart an sich nicht so den großen Unterschied macht oder zumindest nicht so den, ja, mega Unterschied. Und jetzt habe ich halt natürlich ein bisschen recherchiert, was ist denn mit Kiefer? Kann man das nehmen oder kann man das nicht nehmen? Ne? Und es gibt auf jeden Fall ganz viele, die sagen, nee, das geht gar nicht. Also das verzieht sich und das ist viel zu feucht oder zu weich oder zu was auch immer. Ne? Und dann
es harzt.
Ja, dann habe ich halt so ein bisschen weiter gegoogelt und dann gab es einen Tonewoodwork, also eine Bude, eine Tischlerei, die halt Tonhölzer herstellt, und die meinten halt so, ja, Kiefer. Es gibt ganz viel einfach so falsch Informationen oder im Internet, und die meinten, nee, man kann das schon nehmen, aber man darf halt zum Beispiel, man kann das nicht als zweiteiligen Korpus machen, man muss den halt so wahrscheinlich am besten vierteilig machen, damit sich's eben nicht mehr verzieht. Also man macht sozusagen kleinere Stücke, aber wenn man die dann verleimt, sind die einfach genauso hart wie andere. Und Kiefer, dann haben sie noch so eine Tabelle aufgemacht mit so den Härtegraden von den unterschiedlichen Hölzern und da war Kiefer tatsächlich sogar teilweise, also kommt auf die Kieferart an, sogar vor Erle oder so, ja, was ja schon wieder ein sehr übliches Holz ist. Insofern, okay, erst Panikattacke bekommen, scheiße, ich brauche auch einen neuen Korpus. aber dann setzte doch an der Stelle dann wieder die Vernunft ein und sagte mir, ja, okay, passt schon irgendwie, es hat ja bisher gut geklungen. Jetzt bin ich nur, als ich mir dann eben noch die Brücke und die Pickups bestellt habe, habe ich mir dann auch noch gleich hier bei Rockinger und so irgendwie noch neue Schraubensätze für den Pickguard und für die Pickups und für alles Mögliche noch bestellt, weil die sind erstens schon ganz schön ausgenudelt, die Schrauben. Und zweitens dachte ich mir, ja, wer weiß, wenn die da, ja, wer weiß, in welchem Zustand das da alles da drin ist. Und dann habe ich lieber nochmal einen sauberen, schönen Schraubensatz da, falls irgendwas zu ersetzen ist.
Genau.
Und dann habe ich mir natürlich auch noch, um die Sache komplett zu machen, habe ich mir natürlich auch noch die original Fender Spare Parts, also nochmal einen 3-Wege-Schalter und noch hier Potis und Capacitors und so auch noch dazu bestellt. Und jetzt kann ich sozusagen die ganze Gitarre auseinanderrupfen und wieder zusammenschrauben.
Man unterschätzt ja auch immer gern den Verschleiß von so einem Schalter.
Ja, meiner ist schon tatsächlich so ein bisschen durchgenudelt und
werden irgendwann wabbelig und leiten nicht mehr richtig oder sowas und dann klingt's halt auch mies.
Ja, und ich meine, die Gitarre hat ja 350 Euro oder so gekostet. Und ja, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich selber eine baut und nur die schönsten Teile aussucht, dann ist man auch ganz schnell bei 1.000 Euro.
Ja.
Und die sparen halt natürlich an so Sachen wie dem Schalter oder die Potis oder natürlich der Klassiker, die Klinkenbuchse, die nach 2 Wochen rein- und rausstecken einfach immer anfängt zu knacksen und zu klappern. Und das, ich glaube, die Klinkenbuchse ist das Erste, was man so bei so einer günstigeren Gitarre mal auswechselt. Ja.
Naja. Also alles neu. Alles neu bis auf Korpus an deiner Gitarre.
Naja, noch nicht. Noch steht sie hier neben mir. Aber ja, sie hat ja schon einen neuen Hals bekommen eben. Ne? Und neue Klinkenbuchse ist auch schon lange drin. Und ja, jetzt gibt's wahrscheinlich, also das Blöde war, ich habe zwar bei Rockinger und bei Thomann die Teile am gleichen Tag bestellt, aber Rockinger, falls ihr das nicht kennt, ist auch so ein Webshop für ganz viele so Kleinteile für Gitarrenbau. Die haben das einfach mit der Post geschickt, also ganz normal, das heißt, es kam an als Briefsendung. Thomann schickt es ja immer mit DHL und die haben tatsächlich am Freitag gesagt, ja, sorry, oder am Samstag haben sie gesagt, zu viel zu tun, kommt am nächsten Werktag. Das heißt, ich muss noch bis Montag warten, um so richtig
loszulegen. Das ist schlimm, sowas.
Ja, aber ich habe mich damit arrangiert, weil die 300 Herzhörer, die auf Twitter uns folgen, die wissen es ja schon. Aber ich habe ja auch angefangen, das Ganze auf Video zu bannen. Und ich habe jetzt irgendwie sozusagen ein Video habe ich mal heute so probeweise auf YouTube hochgeladen. Wo ich sozusagen das ganze Vorhaben nochmal erkläre und dann nochmal auf clean so ein paar Töne anspiele, so als Dokumentation, damit, falls es hinterher schlechter klingt, ich das auch mir schwarz auf weiß sozusagen anhören kann und dann im Zweifel die anderen Pickups wieder einbaue. ja, aber auf jeden Fall dazu auch natürlich nochmal ein YouTube-Link in der Beschreibung und da kommt auch noch mehr und wenn ich die jetzt aufschraube, die Gitarre, dann filme ich das alles irgendwie in Full HD und so weiter. Ihr könnt live dabei sein, wie ich mir den Lötkolben in die Hand ramme oder irgendwie die Gitarre an die Wand schmeiße aus Frust, weil irgendwas nicht geht. Nein, Quatsch, so schlimm wird es nicht kommen, aber ich dachte mal, ich halte das mal alles fest und dann kann sich vielleicht jemand auch davon inspiriert fühlen oder seine Angst verlieren, mal so eine Gitarre aufzuschrauben und so und sehen, dass das alles gar nicht so schlimm ist.
Ja, da sind wir ja mal auf den Vorher-Nachher-Sound gespannt.
Ja, ich auch. Ich habe auch Angst schon. Also einerseits habe ich natürlich Bock auf irgendwie...
Meinst du, es wird schlechter als vorher?
Nee, aber es ist halt... Also entweder... Also es gibt ja verschiedene Szenarien, ne? Entweder es klingt einigermaßen gleich, dann, ja, es ist zumindest nicht schlechter, aber man hat auch nicht wirklich viel gewonnen. Mhm. Dann gibt's natürlich das Szenario, es klingt auf jeden Fall geiler. Also so, ja, im besten Fall zum Beispiel die E- und A-Seite auf dem Neck-Pickup, die mumpft für mich halt viel zu sehr. Und wenn die ein bisschen transparenter würde oder so, fände ich schon mal super. Oder wenn es so ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, wie sagt man denn, einfach ein bisschen fetter klingen würde oder toller, ist natürlich auch ein cooles Szenario. Und dann ist es halt so, ich spiele die Gitarre jetzt seit zwei Jahren und habe mich schon sehr an den Sound gewöhnt, ne? Und wenn das jetzt anders ist, und es muss nicht mal schlechter sein, aber nur anders,
dann wird es erstmal merkwürdig.
Dann ist halt erstmal strange, ne? Und deswegen, also ich bin, einerseits freue ich mich natürlich jetzt voll aufs Basteln und hier geile Pickups und so, und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Schiss, dass ich das dann einbaue, das erste Mal anhaue und denke mir so, na fuck.
Ach nee, ich kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht, aber ja, nichtsdestotrotz, ich spiele alle Szenarien durch, aber das Witzige ist dann halt, dass das dann alles auf Video festgehalten wird und dann gibt es halt auch keine Ausreden, weil wenn man ja selber einfach so drauf losbastelt und man hat halt irgendwie 350 Euro ausgegeben für neue Sachen, dann muss es halt eigentlich besser klingen, ne? Und ich dachte mir halt, ja, was, ich lasse mich nicht von meinem Kopf austricksen, ich nehme das auf. Und zum Beispiel wäre witzig, wenn dann irgendwie in dem Video alle sagen, Alter, vorher klang viel geiler, und ich so, nein, sag das andersrum. nee, aber ja. Das heißt, ja, ich werde wahrscheinlich heute vielleicht sogar noch nach dem Podcasten, werde ich vielleicht sogar den zweiten Teil aufnehmen, wo ich jetzt zumindest die Gitarre auf den Tisch lege und aufschraube und mal gucken, wie es bei mir so drin aussieht. Also zum Beispiel dieses Graphitlack-Ding, das wäre auch nochmal so eine Sache, die mich interessieren könnte, weil meine Gitarre, die ist schon ein bisschen empfindlich sozusagen, was so elektromagnetische Strahlung und so Zeug angeht und dann
das
so mit.
Das scheint aber irgendwie so eine Telekrankheit zu sein, kann es sein?
Naja, bei den Teles ist es halt aber auch so, dass da gibt es 1000 unterschiedliche Arten, wie die so verarbeitet sind. Oder,
naja, klar, die Schaltungen sind ja alle merkwürdig, aber jede Tele, die ich bis jetzt in der Hand hatte, wenn man die ein bisschen lauter gespielt hatte, hat so zu diesem Mikrofonieren geneigt. Ja. Also nicht so ein schönes Feedback, sondern so ein, wie als wenn ein Mikrofon koppelt.
Ja.
So dieses,
ja, das
krasse
hat,
Fiepsen.
Das hat meine jetzt, sagen wir mal, nicht so. Also ich höre einfach,
na gut.
Ja, hoffentlich auch nicht hinterher. Nee, aber ein Problem ist zum Beispiel, also es gibt Telecaster anfertigen, da wird halt gar nichts geerdet. Die Saiten nicht, die Brücke nicht, die Pickup-Hüllen nicht, oder wenn, dann eben nur die Pickups eigentlich, ne? Und bei späteren haben sie ja dann so noch so eine extra Schlaufe unter die Brücke gelegt und dann haben sie noch mal eine Schlaufe, warte mal, was war denn das? Schon wieder vergessen. Ach so, ja, da wird sozusagen das mit diesem Graphit oder dieser Kupferfolie auslegen in den Fräsungen. Das wurde auch noch nicht immer gemacht, und wenn es gemacht wird, dann kannst du halt da auch nochmal so einen kleinen Erdungskabel-Nupsi reinschrauben oder randengeln, der dann auch über die Potis, über die Klinke sozusagen wieder geerdet wird. Und ich glaube, wenn man das alles macht, dann sollte man jetzt zumindest nicht so, so krasse Effekte haben. Aber ich habe schon zumindest jetzt viel so, ich gucke mir immer so gefräste Bodies an, weil ich ja früher oder später eben doch mal auch noch komplett einen zusammenbauen will. Und da gibt's halt viele, die diese Fräsungen zum Beispiel für dieses Brückenkabel einfach gar nicht haben oder so. Also ja, mal gucken, wie es bei meiner so ist.
Hier, wo wir gerade noch bei Pimp My Gitarre sind, was so dieses Erdungszeugs angeht, wenn man an der Strat Saiten wechseln will, hat man ja oft das Problem, wenn man das Tremolo nicht schwebend eingestellt hat, sondern aufliegend, dass zumindest bei der Fender die Löcher, wo die Saiten durchgefädelt werden, halt nicht mehr über diesem Schlitz von dieser Abdeckung liegen, sondern irgendwo drunter, dass man die so halb um die Ecke stecken muss. Daher lassen die meisten Leute halt diese Abdeckung auf dem Rücken von der Gitarre einfach ab.
Ah, das ist der Grund. Da habe ich mich auch schon oft gewundert.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es besser klingt, bloß weil da diese komische Plastikplatte nicht hinten drauf ist und die Wampe da irgendwie in die Federkralle reinwabbelt oder sowas. Sondern halt einfach bloß, dass man nicht jedes Mal dieses blöde Ding ab und dran schrauben muss, bloß weil man mal ein paar Saiten tauschen will. Und es ist halt aber so die Sache, bei vielen von den Gitarren ist dieses Erdungskabel oben auf die Federkralle drauf gelötet.
Ja.
Und wenn man sich da mal mit der Gürtelschlaufe drin verheddert, ist es wahrscheinlich nicht so gut. Also da einfach noch so die Sache, wer auch keinen Bock auf diese blöde Abdeckung hinten drauf hat, einfach mal kurz die Federkralle abschrauben und dieses Kabel auf die Rückseite von der Kralle löten. Und dann hat es damit auch schon erledigt. Dann verhaspelt sich da nichts weiter und man kann diese Abdeckung einfach ablassen und hat dann keinen Stress beim Seitentauschen und sowas.
Also ich muss echt
das
sagen...
Das war so bei mir eigentlich mit die erste Amtshandlung nach dem Schlagbretttauschen, was ich jetzt an der Gitarre hier gemacht habe.
Ja, aber ich muss echt sagen, also diese Stratocaster irgendwie klingelt es da bei mir nicht so. Also diese komische Plastikplatte auf der Rückseite, die habe ich ja bei meiner PRS auch, ne? Bin ich auch nicht so ein Fan von. Und auch, jetzt haben ja PRS hat ja neue SI-Modelle rausgebracht und dieses Jahr haben sie welche mit Stoptail, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich meine nochmal verkaufe und mir eine mit Stoptail hole tatsächlich.
Okay.
Weil ich bin echt kein Vibrato-Tremolo-Fan irgendwie. Ich will nicht, dass da irgendwas wabbelt bei mir hinten an der Gitarre. Das muss so solid sein wie nur irgend möglich.
Ich finde es jetzt eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt leider noch ein paar wenig Federn drin. Ich habe jetzt noch die drei Federn, die vom Werk aus drin waren. Da müssten jetzt noch zwei dazu, dass irgendwie alle Plätze belegt sind, weil noch wabbelt es mir zu leicht.
Ich habe noch so ein paar Federn für, ne, ich hatte ja so ein ganzes Vibrato-Tremolo-Komplex für eine Stratocaster in schwerer Ausführung auch noch hier rumliegen, ja? Also die Federn kannst du gerne haben.
Kumpel von mir hat auch noch welche liegen, da muss ich nochmal schauen dann. Ja. Aber auf jeden Fall geht es mir noch ein bisschen zu leicht und wenn ich halt an Seiten ziehe und andere stehen lasse, dann zieht es halt das Vibrato mit hoch und die anderen Seiten verstimmen sich.
Ja.
Das ist noch ein bisschen nervig, deswegen müssen da noch ein paar Federn rein, dass es nicht durch Seitenziehen allein schon so doll ist. Aber ich habe mir das Vibrato jetzt so eingestellt, dass es jetzt nicht komplett freischwebend ist. Also an manchen Strats sieht man ja, dass die Brücke unten in so einem richtig krassen Winkel vom Korpus absteht. Mhm. Das wollte ich jetzt nicht haben. Bei mir ist jetzt, sage ich mal, noch so gute anderthalb Millimeter zwischen Bridge und Korpus frei, dass ich jetzt einfach, wenn ich einfach meine Hand auflege und mit der ein bisschen Druck ausübe, da das Vibrato dann auch schon ganz gut hinbekomme. Also quasi nicht mit Hebel übelst rumwabbeln, sondern so dieses leichte Anschimmern, das macht sich damit noch ganz gut, wenn man es jetzt nicht komplett freischwebend einstellt.
Ja.
Das wäre mir dann doch ein bisschen nervig. Genau, einfach nochmal so als Strat-Einstellungstipp. Das ist auch sowieso noch die Sache, wie man, also Strat einstellen ist echt nochmal so ein Mysterium für sich, weil man halt echt so doll gucken muss, wie der Mensch spielt, wie man es dann danach einstellen muss. Also ich finde so Strat zum Fremdeinstellen weggeben immer so ein bisschen schwierig, denn allein wie viele Federn man reinpackt oder wie viel Zug man auf die Kralle gibt, ist schon entscheidend dafür, wie sich das Spielgefühl dadurch verändert.
Mhm.
Und auch ein bisschen der Sound, also man muss echt wissen, weiß nicht, wie hart derjenige anschlägt oder mit wie vielen Bendings er spielt oder sowas. Das ist dann schon immer echt ein bisschen schwierig.
Ja, ich bin ja auch so ein Hardpicker, glaube ich. Obwohl ich immer noch so auf überschaubarem Niveau unterwegs bin, aber irgendwie war ich ja mal beim Gitarren-Doc, da habe ich, glaube ich, mal damals die richtig einstellen lassen, als noch der alte Hals drauf war.
Mhm.
Und dann habe ich da auch so ein bisschen losgespielt und dann meinte der auch so, Alter, du haust ja in die Saiten.
Ja.
Und mir ist natürlich prinzipiell klar, dass man bei einer E-Gitarre das nicht machen muss unbedingt, aber so wenn ich irgendwelche Soli spiele, dann es muss irgendwie dann, ja, es kommt halt so aus den Fingern raus, ne?
Na genau, es ist dann halt einfach so. Müsstest du halt die Gitarre danach einstellen lassen, also wahrscheinlich eine etwas höhere Seitenlage.
Ja.
Den Hals ein bisschen danach einstellen, dass nichts schnarrt und sowas.
Genau, also das ist nämlich auch mir aufgefallen, als ich jetzt dieses Soundbeispiel in dem Video aufgenommen habe. Da hört man das halt tatsächlich so, dass die Saiten da schon viel rasseln noch. Und ich habe mir jetzt tatsächlich bei Rockinger, das ist irgendwie schon auch ein cooler Store, weil die haben halt so ganz viel Tools, so Kleinkram, den es bei Thomann wiederum nicht gibt. Oder wenn, dann ist der einfach unmöglich zu finden, weil der einfach nur unter sonstiges Zubehör einsortiert ist.
Also und nicht Zubehör und Ersatzteile bei Thomann ist echt noch ein Entwicklungsfeld. Das ist richtig schlimm.
Das ist wirklich dünne, muss man sagen. Auf jeden Fall bei Reutlinger habe ich mir dann zum Beispiel eine Radienlehre, nenne ich jetzt mal so, gekauft.
Oh ja, also sowas brauche ich auch noch.
So ein Lineal so ein ausgeformtes Ding, um zu gucken, so eine Schablone im Wesentlichen, um zu gucken, welchen Radius der Hals hat oder das Griffbrett. Und das kann man dann halt natürlich auch an den Seiten anlegen, damit das dann sozusagen die Seiten den Radius quasi umschmeicheln.
Genau.
Und dann hatte ich noch so ein Lineal, was halt direkt an der Kante bei 0 anfängt, damit man damit irgendwie die Seitenabstände gut messen kann. Und dann habe ich mir noch eine Fühlerlehre gekauft, die ist besonders cool. Weil da kann man halt der klassische Weg oder einen Weg, wie man so die Halskrümmung messen kann oder überprüfen kann, ist ja, macht ein Capo an ersten Bund.
Genau.
Und hält dann so am 13. Bund oder so die Seite runter und dann kann man am 6. Bund sozusagen gucken, wie groß ist dann auch der Abstand.
Und ach so, das sind diese Scheibchen, die man so aus einem Dingens rausklappt.
Genau, das sind so so Plättchen oder ja, sieht aus wie eine Feile, aber sehr dünn und ohne Feile.
Genau.
Und die gibt's dann in 0,5 Millimeter Abständen, glaube ich. Und dann ist sozusagen, schiebt man die so dazwischen, zwischen die Seiten. Und wenn man merkt halt einfach, wenn die Seite berührt, dann sieht man, dass die sich bewegt und man fühlt es auch. Und wenn sie sich nicht bewegt und man nichts fühlt, dann ist die Seite höher als das, was man da gerade reinschiebt sozusagen. Mhm. Und so kann man das relativ genau auch überprüfen und nicht nur so nach Pi mal Daumen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Hals von der Krümmung schon alleine ein bisschen zu flach eingestellt ist. Also der müsste an sich schon mal ein bisschen gekrümmter sein. Allerdings, als ich mir diesen Hals gekauft habe, habe ich ja vergessen zu sagen, dass ich gerne die Halseinstellschraube am Kopf haben wollte und habe dann natürlich einen Vintage-Neck bekommen, wo er am Ende ist.
Mussten abschrauben.
Ja, ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wenn ich jetzt den Pickguard und alles runternehme, dass ich so von hinten rankomme. Manche Telecaster haben nämlich vom Hals
kann sein, dass die Fräsung vom Single Coil noch hingeht.
Ja. Ja, weil manche Telecaster Bodies, die haben halt da so einen kleinen Schlitz reingefräst, genau dafür. Meine hat es aber vermutlich nicht. Und wenn es es nicht hat, dann muss ich tatsächlich den Hals nochmal lose schrauben, ja.
Ja, das bies.
Ja, das ist kein Spaß.
Noch was zum Pimpen. Baust du dir eine Filterschaltung mit ein?
Eine Filterschaltung? Also eine Sache, die ich machen könnte, weil diese Pickups, die hier ankamen, die sind ja Single Coils und die kommen aber mit 3 Kabeln.
Kannst du dir splitten oder wie? Splitten ist Quatsch bei Single Coils.
Kannst
du Phase verdrehen oder was?
Bei Telecastern gibt es die Four-Way-Switch-Schaltung. Das gibt es auch bei den Fender Texas Special Telecastern. Und zwar normalerweise ist ja Neck, dann Neck-Bridge parallel. Und dann nur Bridge, so der übliche Dreiwegschalter. Mhm. Und mit dem vierten kann man dann noch Neck und Bridge in Serie schalten quasi.
Aha.
Und dann hat man quasi so einen auseinandergezogenen Humbucker. aber ich glaube, das werde ich nicht machen. Aber dafür sind diese extra Kabel dran, damit man das Gehäuse von dem Neck-Pickup muss man, glaube ich, extra erden dann.
Genau.
Und so weiter und so fort. Ja, aber Filterschaltung, nee, was, wie, wo?
Kannte ich vorher auch nicht. Hat mein Gitarrenkumpel rausgefunden und in seine Strat eingebaut und ich wollte es jetzt auch haben. Kommt einfach ans Volume-Poti einen Widerstand und einen, Kapazitor, Kondensator, oder?
Ja.
Ja, genau. Die kommen da in parallel noch mit, was, parallel oder eine Reihe? Weiß ich jetzt nicht. Werde ich verlinken, wo die Anleitung drin stand. Die werden mit ans Volume-Poti angeschraubt und wenn man auf dem Volume-Poti viel unterwegs ist, was so von Zerre auf Clean angeht, dann hilft einem das ein bisschen dafür, dass der Sound nicht komplett mies wird. Bei den teureren Strats und Teles ist es sogar schon mit drin, würde ich meinen. Also zumindest auf Custom-Shop-Niveau. Ich weiß nicht, ob bei den Standards oder bei den American Vintage das Teil mit drin ist.
Also, sagen wir nochmal, wo ist was parallel reingelötet?
Auf das Volume-Poti, wo Pickup und, ich mache jetzt hier diese Website auf, was soll denn das? Ach toll, die funktioniert jetzt natürlich nicht. Ja, also wo Pickup und ich glaube nicht Erdung mit angelötet ist, sondern das Dingens zum nächsten Poti.
Ja.
Das Kabel. Da wird ein Widerstand mit einem Kondensator verdreht und auf diese beiden Nupsis da aufgelötet. Und das hilft dabei, dass wenn man das Poti runterdreht, um die Gitarre ein bisschen cleaner zu machen, dass einem die Bässe nicht wegmumpfen und dass so ein paar Höhen erhalten bleiben. Man merkt es halt meistens bei günstigeren Gitarren mit billigen Potis, dass wenn man ein bisschen am Volume-Poti dreht, sind so die, also wenn man sich jetzt auf der Strat befindet, sind ja so Zahlen auf diesen Potis drauf. Da sind so die ersten anderthalb Zahlen, die man überspringt, die sind noch gerade so okay und dann kommt auf einmal so ein Loch und dann ist der Sound so fast komplett weg und klingt, als ob man irgendwie durch ein altes Radio spielt. Mhm. Und das hört durch dieses lustige kleine Verbauungsgedings halt eigentlich fast auf. Also der Sound bleibt halt einfach schön, auch wenn man am Poti dreht. Und das
aber ist am Volume-Poti oder am
Ton-Poti? Am Volume-Poti. Ja. Es gibt auch noch eine Schaltung für Tone-Potis, die habe ich bei mir jetzt aber ausgelassen, weil ich die Tone-Potis nie benutze. Die sind bei mir immer voll auf, ich brauche die nicht.
Ja.
Gibt es aber auch noch, dass die halt nicht auch sofort wegmumpfen, sondern dass es im Prinzip eher wie so eine Höhenblende funktioniert und nicht einfach bloß den Sound doof machen.
Naja, das ist eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt das eigentlich nur an der Dimension des Kondensators, den man da dazwischen lötet, weil meistens oder früher waren es halt relativ fette.
Genau.
Und die haben dann, je fetter der Kondensator, desto mehr ist dieser Tone-Control-Effekt und wenn man den ein bisschen schmaler dimensioniert, dann ist es halt nur so ein leichtes, so ein leichter Unterschied sozusagen.
Genau.
Ich habe ja hier dieses PDF, ne, mit diesen, hatte ich auch bestimmt schon mal im Podcast erwähnt, diese, weiß nicht, wie viel 100 Telecaster-Schaltung.
Genau.
Und da, wenn ich mich recht entsinne, da gab es jetzt aber schon für die Sound Control irgendwie verschiedene Sonderfälle, aber am Ende die Deluxe Stratocaster, wenn ich mich, Telecaster, also die American Deluxe Telecaster, genau. Die hat nichts weiter da. Also die hat, glaube ich, aber hat die einen Vier-Wege? Nee, die hat auch nur einen Drei-Wege-Schalter. Ach so, aber noch einen extra Switch, um zwischen, genau, dann okay, dann kannst du mit einem extra Switch zwischen parallel und seriell in der Mittelstellung hin und her wechseln. Aber ansonsten zwei 250K-Potis und einen 22-Nanofarad-Kondensator, that's it.
Mhm.
Also ich guck gerade mal, irgendwo waren hier welche noch so, wo sie auch geschrieben haben, hier extra tolle TBX Tone Control, genau, sollte die normale Tonregelung deutlich aufwerten, was sie allerdings kaum tat, sie lohnt nicht wirklich. Und da ist ein Widerstand am, aber das ist am Ton und nicht am Volume. Naja, ich werde da mal ein bisschen recherchieren, ob es hier bei den Telecastern vielleicht auch noch irgendwas Tolles gibt. Zum Beispiel die G&L Fender-Nachbauten sozusagen, die haben auch eine etwas andere Schaltung tatsächlich.
Ich weiß halt auch nicht, wie das jetzt direkt funktioniert und inwiefern das elektrotechnisch Sinn macht, weil ich da überhaupt keinen Plan von habe. Ja. Aber ich habe mir jetzt mal eingebildet, dass das auf jeden Fall irgendwie Sinn hat und habe dann auch mal eine andere Strat gespielt, die auf dem Volume-Poti jetzt nichts drauf hatte und da hat es halt nicht so viel Spaß gemacht, dieses Poti zu benutzen, sondern da war dann halt doch eher die Kanalumschaltung oder das Drive-Pedal ausmachen angesagt.
Hm. Na gut, also hier, ich gucke gerade nochmal.
Das wäre auf jeden Fall noch eine Sache, die man sich nochmal angucken könnte, auch bei der Tele.
Ja, also ich sehe hier bei der G&L Azad Classic Gitarre, da ist noch ein Picofarad-Kondensator eingelötet an dem Volume.
Genau.
Zwischen zwei von den Nupsis.
Richtig. So soll
aber es. Aber kein Widerstand ist nur am Tone-Poti.
Also ein Kumpel meinte, der hat irgendwie Ahnung von diesem Elektrokram, dass der Widerstand wohl irgendwie Humbug sei.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber der Kondensator scheint wohl schon irgendwie Sinn zu machen.
Aber was?
Naja, kann man sich nochmal angucken. Ich werde es jetzt auf jeden Fall so lassen. Ich bin zufrieden, so wie es klingt.
Ja, ich habe meine Gitarre ja, wie gesagt, noch nicht aufgemacht und ich habe noch nicht alle Teile da. Das heißt, ich muss eh noch bis Montag warten. Dann könnte ich ja mal erstmal aufmachen, gucken, was drin ist. Und dann werde ich wahrscheinlich mal zum Seitenreiter gehen und da vielleicht auch noch ein, zwei Teilchen, also kleine Teilchen kaufen. Dann kann ich ja mal fragen, was er dazu sagt.
Genau, der kann dir da bestimmt weiterhelfen.
Ja. Ja, das große weihnachtliche Gitarrenbasteln.
So.
Volles Gelöt hier.
Soll ich mal noch einen spielen, dann kann ich den brummenden Verstärker nämlich ausmachen.
Ja.
Weiß noch jeder, wie die neue Gitarre klingt?
Ja, bitteschön.
Nochmal den Entmuten hier. So, du hörst auch was?
Ja, absolut.
Gut, ich habe jetzt nichts weiter an, außer den Hall of Fame in der Schleife vom Amp. Das war jetzt Hals-Pickup und davor war Hals und Mitte. Jetzt ist nur Mitte. Mitte und Steg. Steg voll auf. Klingt wie, klingt nach Strat.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen.
Klingt wie Strat soll, fand ich mega gut.
Absolut.
Hat so also. Dieses... Hendrix lässt grüßen.
Ja, ich frage mich auch immer, warum das so ist eigentlich, weil warum klinken die so, also dieses... Es klingt ja immer so, als würde die Saiten halt auch immer irgendwie so gegen die Bünde knallen oder dieses, weißt schon, was ich meine, dieser...
Tun sie auch ein bisschen.
Ja, aber das tun sie doch bei anderen Gitarren eigentlich auch, oder nicht?
Ich glaube, das ist einfach so die komplette Art und Weise, wie diese Gitarre verbaut ist. Ich finde ja dieses Konzept von Tele und Strat eigentlich total super. Also einfach mal ein bisschen was zusammengeleibt und zusammengelötet und kurz noch was angeschraubt und bisschen Draht draufgezogen auf das Stullenbrett und auf einmal klingt es nach Gitarre.
Ja, und Telecaster und Stratocaster klingen halt auch irgendwie unterschiedlich, ne? Obwohl die ja die gleiche Skalen oder Mensur oder wie auch immer haben, glaube ich, ne?
Glaube auch.
Und ja, eigentlich vieles gleich ist, auch die Pickups eigentlich im Wesentlichen. Und die eine hat halt Vibrato und die andere irgendwie Solid Bridge und das ist es schon, oder wie?
Anscheinend. Also ich kann es mir auch nicht erklären. Es muss einfach die Bauweise sein, also so wie das Ding gemacht ist.
Ja. Naja, aber sehr schön. Und was für ein Verstärker war das jetzt gerade?
Das war das Marshall Valve-State Top-Teil mit der Box von meinem Vox Hybrid-Amp, die ich mal umgelötet hatte.
Ja. Und wie hast du es gerade aufgenommen?
Vorm Amp hängt ein Sennheiser E906. Mein Lieblingsgitarrenmikro.
Das ist dein Gitarrenlieblingsmikro?
Ja.
Ja.
Also ich kann jetzt steht auch noch auf der Liste das 57er, das 906 und das 421er von Sennheiser, die habe ich so ungefähr immer im Ohr, wie die klingen.
Ja.
Und so für den Sound, den ich gern haben will und für die Art und Weise, wie ich spiele, kommt mir halt das 906 am meisten entgegen. Also da klingt es für mich halt immer so am genauesten so, wie ich sonst auch im Raum höre, ohne dass es großartig was an meinem Sound verfälscht.
Ja.
Das 57 ist mir, das klingt gut, ist mir aber, es ist halt mittenlastiger als das 906. Und,
ja, das kommt halt, das ist halt immer so gut, um so im Mix durchzukommen mit seiner Gitarre, ne? Dafür ist das ja so bekannt, mehr oder weniger auch, dass so
ja,
das
die
vor deinen Amp hältst und man hört es halt dann auch immer. Man muss nicht mehr viel dran drehen und irgendwie im Studio oder so im Mixen, da macht man ja die Gitarren meistens irgendwie so ein bisschen ja, so wie es eigentlich alleine für sich gestellt nicht so wirklich toll klingt, aber dann im Mix sich dann eben super einfügt und sich da mit keinem anderen ins Gehege kommt. Ja, aber das 906, ja, das hat auf jeden Fall auch einen guten Ruf. Das würde vielleicht eventuell auch mal auf meine Liste, da müsste ich mal gleich gucken hier.
Ich glaube, das wurde sogar mal auf der Basis vom 57er entwickelt, mit einer anderen Kapsel dann letztendlich. Aber es ist auch so ein Allround-König wie das 57er, also ja, da kann man auch reinsingen. Aber auch
einiges teurer tatsächlich.
Ja, das stimmt. Also man kann auch reinsingen oder das vor eine Snare klemmen oder irgendwie einen Bläser vor die Kanne stecken oder sowas. Also das klingt
906er, das wird ja da irgendwie, hängen ja manche einfach direkt vor ein Amp dann einfach oder vor, also bammeln das, so runter.
Aber das war damals auch der Grund, warum ich es cooler fand als ein 57er, weil ich mir einfach ein Stativ gespart habe, wenn ich es live benutze. Das hänge ich einfach von Speaker, hau da noch ein Stück Tape drüber, dass es nicht verwackelt. Und das funktioniert einfach. Das finde ich ganz gut, das Konzept.
Und das machst du jetzt gerade auch so?
Ja, genau. Das hängt jetzt hier einfach davor. Wurde nochmal festgetaped und klingt, hoffe ich.
Ja, und direkt auf die Mitte oder an den Rand? Oder wie ist die Positionierung so in etwa?
Zwischen Mitte und Rand.
Natürlich. Genau, mittig dazwischen.
Ja, ja, genau. Finde ich immer am besten. Mitte ist zu hoch, Rand ist zu mumpfig. Ist,
ja.
Da bleibt ja nicht viel anderes über, was man dann noch machen kann.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ich mach das mal auf meine Merkliste hier drauf, dieses Mikro. Das muss ich mir schon auch früher oder später nochmal shoppen. Also ich will eigentlich noch, also ich bin ja immer so ein SM57-User tatsächlich, weil ja, wenn ich was aufnehme, dann ist das meistens so im Mix und tatsächlich ist, ja, macht das einfach genau das Richtige. Da muss man dann irgendwie tatsächlich irgendwie am wenigsten noch mit dem EQ dran rumwursteln, damit das dann irgendwie sich da so ins Gefüge passt. Zumindest jetzt bei uns, wo wir eh irgendwie 5 Instrumente haben und 2 Gitarren und noch einen Bass und wissen schon, ne? Aber ja, ich will das schon auch nochmal ausprobieren. Ich merke mir das mal.
Ja, ich finde das gut.
Ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann man durchaus sagen.
Denn ich war ja jetzt von noch nicht allzu lange her, 2, 2,5 Wochen war ich im Studio mit meiner Band.
Aha.
Und
hier Plattenvertrag oder was?
Ach nee, bloß so ein paar Demo-Dinger für eventuelle Agenturen. bei denen man mal spielen könnte. Die wollen immer alle was hören.
Naja, okay.
Naja, genau. Und waren wir halt am Aufnehmen und der Ludwig und ich, also der Gitarrist, wir sind einen Abend vorher hin und haben schon mal die Amps aufgebaut und schon mal Mikros vorgehangen. Und aus meiner Erfahrung war es bis jetzt halt auch immer noch so. Und was man bis jetzt so über Studio-Krams alles gelesen hatte, viel Mikro, viel gut, so nach dem Motto. Also meistens, wenn man sich so Tutorials anguckt, wie man jetzt den fettesten Gitarrensound im Studio hinbekommt, dann wird da immer ein 57er vor ein Amp gesteckt und noch ein 421er und am besten noch ein Bändchenmikro irgendwo in die Mitte und noch zwei Großmembranen irgendwo in den Raum rein. Das war jetzt immer so das Bild, was ich von Gitarrensoundaufnahmen im Kopf hatte. Und wir kamen dann da an. Und der Typ, der war mega cool, der hatte zwei solche riesigen Sperrholzkästen mit Schaumstoff und Sand drin und sonst sowas drin gebaut, wo man eine 412er reinstecken kann, um den Amp anständig aufzureißen.
Okay.
Damit es einen nicht umbläst. Und die hat er dann halt so gebaut, dass man aber nur entweder das 906 vorhängen konnte oder gerade noch so ein SM57 mit einem Stativ hätte reinstellen können. Und wie gesagt, ich kam da an mit meinem, man braucht mindestens 5 Mikrofone, sonst klingt die Gitarre nicht.
Ja, ja, nee, das ist natürlich Quatsch.
Und naja, das war totaler Quatsch und ich bin jetzt auch tierisch geflasht und er meinte so, na, was willst du denn für eins haben? Ich so, ach, gib mir mal das 906, da war ich schon immer zufrieden mit, das klingt gut. Beim Ludwig haben wir dann mit dem 421er und mit dem 57er rumprobiert, haben wir dann das 57er genommen, also pro Gitarre ein Mikro.
Ja.
Und es klang einfach mal direkt auf Anhieb, ohne irgendwie groß Einstellungen und noch EQen und sonst was, genau so, wie ich es haben wollte, als ich auch schon das letzte Mal im Studio war und dann noch ein übelster Bohai drum gemacht wurde mit, wir nehmen noch gleichzeitig 3 andere Amps und noch einen Fender dazu und jeder Amp bekommt 5 Mikrofone und ne, alles viel und alles besser dann dadurch. Überhaupt nicht. Also in dem Fall hier war weniger mal echt mehr.
Ja, das habe ich auch tatsächlich schon ein paar Mal so auch gelesen. Also als ich mich so mit dem Thema da nochmal auseinandergesetzt habe, da klar, irgendwie kommt man immer, also sagen wir mal 2 geht glaube ich schon noch, aber...
Kann man machen, genau.
Aber
gerade wenn man nur eine Gitarre in der Band hat.
Nicht noch irgendwie von allen Seiten und dann noch eins schräg und dann noch eins irgendwie einen Meter weg und so, weil dann, wenn man das zusammenmixen will, dann kriegt man da so einfach, das kriegt man dann halt nie so, so kristallklar zusammengedübelt, dass es wirklich fetzt und oder auch im Mix einfach, dann hört man es einfach auch gar nicht mehr, ne?
Genau.
Also ja, ein Mikro und das, aber gut, das reicht vollkommen eigentlich.
Richtig.
Also und ich war wie war sehr das? Überrascht. Wie war das mit dem SM57 dann bei dem Kollegen, beim Ludwig?
Der Ludwig spielt Strat. Mhm. Und bei ihm hatten wir erst einen Sennheiser 421 davor und das klang nicht gut. Es war viel zu dünn. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, das 421, das ist mir, das hat so komische, kratzige Hochmitten, um das mal so zu beschreiben. Das lässt sich ja immer schwer ausdrücken. Dann haben wir aber das 57er genommen und das hat halt genau so zu diesem Strat-Sound gepasst, den man haben will. Das ist halt inmitten ein bisschen unterstützt, wo so sonst so dieses kleine Loch ist, aber halt Bässe und Höhen so ein bisschen unberührt lässt. Dass es halt so schön glockig mumpfen kann. wie man halt Strat so will. Ich kann gern, wenn wir die Aufnahmen dann irgendwann mal haben, mal so ein paar Schnipsel von irgendwo im Blog verlinken oder sowas. Dann kann man da nochmal reinhören. Aber ich mit meiner Les Paul war mit dem 906 komplett zufrieden und Kombination Strat und Marshall hätte ich dann wahrscheinlich vielleicht auch das 57er genommen, würde ich aber auch gerne mit meinem 906 dann nochmal ausprobieren. Also so wie es jetzt hier zu Hause klingt, was ich bis jetzt schon mal so ein bisschen aufgenommen habe mit meiner Strat, jetzt gefällt mir mit dem Sennheiser eigentlich auch ziemlich gut.
Ja. Ja, ja, das, ich check das mal bei Gelegenheit. Jetzt habe ich erstmal so viel Geld für meine Teile hier ausgegeben, dass Mikro jetzt nicht ganz oben auf der Liste steht. Aber ja, das stimmt. Das ist noch so eins von den erschwinglichen, was einfach sehr guten Ruf hat.
Ja.
Was ja
auch. Kann man auch echt alles mitmachen.
Ja. Eins von diesen Klassikern ist leider, 4 oder 5-mal so teuer. Ist ja das AKG C414.
Ist das das Bassdrum-Ei?
Nee, das ist so ein Großmembrankondensator und so. Das klingt meiner Meinung nach zumindest immer da, wo ich es bei Gitarrendemos mal gehört habe, klingt das auch schon richtig edel, aber es kostet halt 950 €.
Oh, krass.
Da sollte das auch besser edel klingen dann.
Mhm.
Ja, nee, ich habe so ein paar Sachen, habe ich ja auf meiner Merkliste, die so Mikrofonkram ist. Hier dieses eine Beyerdynamic M116 Bändchen-Mikro und dann jetzt das E906 und jetzt auch das C414.
Also E906 kann ich nur empfehlen.
Ja, das hat auch wieder, also ich meine, das SM57 hat ja 1716 5-Sterne-Bewertung quasi. Und das Sennheiser E906 hat 556, aber auch alles 5 Sterne hier.
Tja. Ja. Sehr schön.
Was auch richtig schön ist, also da bin ich ja irgendwie fast aus allen Wolken gefallen, ne? Hat mir letztens, ich weiß jetzt nicht, ob der eher Freakshow-Hörer ist, vermutlich, oder 300 Hertz, aber falls er auch 300 Hertz hört, auch an dieser Stelle schon mal voraus allen vielen Dank, hat nämlich ein Hörer mir gesagt, ja, ich habe dir was von deiner Thomann-Wunschliste geschickt. Und er hat das mir halt gesagt, weil bei Thomann ist es ja so bescheuert, wenn man die Wunschliste von jemand anderem anguckt und da bestellt, dann kommt das in deinen eigenen Warenkorb und du kannst das halt nicht direkt an den Typen, dem die Wunschliste gehört, schicken. Ja, also ja, wie bei Amazon. Das ist halt
auch eine Merkliste, ne?
Ja, ist halt eher die Merkliste, genau. Das heißt, er musste mich dann fragen, ja, wo soll ich es denn hier hinschicken? Das heißt, ich war schon mal vorgewarnt. Und dann dachte ich, ja, okay, dann jetzt gibt's vielleicht ein paar Gitarrenseiten oder ich habe hier auch halt so ein bisschen Kram für, weiß nicht, irgendwie, was ist denn hier? Kann man das nach Preis sortieren? Ja. Günstigste zuerst, wollen wir mal sehen, was habe ich denn hier? Genau, ich habe so irgendwelche Kabel, Gitarrenseiten, irgendein Buch und dann hier diesen Lele DC-Filter, eine Schelle, ein Monitor-Controller, eine DI-Box, ein Wah-Pedal, so alles noch unter 100 Euro. So. Mhm. Aber es sind schon alles, ja, ist eher so schon größere Geschenke. Auf jeden Fall kam man halt dieses Paket an und ich dachte mir, ja, sind bestimmt ein paar Gitarrenseiten, was auch super ist. Und dann habe ich aber so eine Hand gehabt und dachte, boah, ist ein bisschen zu schwer für Gitarrenseiten, ne? Und ich hatte mir vor kurzem, weil der Captain Enderton auch auf seinem Pedalboard diesen Xotic EP Booster drauf hat und ich den eigentlich auch schon immer ganz geil fand, weil der halt auch so, ja, das ist so ein Klangverbesserer-Pedal irgendwie.
Ja.
Also ganz subtil, aber es macht irgendwie die Sache runder. Hatte ich den da draufgepackt und dann mache ich das Paket auf, da war dieser EP Booster da drin.
Tierisch cool.
Und da bin ich ja echt, also ich war den ganzen Tag und ich bin es eigentlich immer noch, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, das ist schon echt, weiß gar nicht, wie ich mich dafür bedanken soll, ja, aber das war natürlich eine große Freude und bringt mich noch immer zum Strahlen, habe ich auch direkt auf meinem Pedalboard gelötet und erfreue mich dieses tollen Effektpedals. Also falls du ein, das war der übrigens auch der RKA, der im Abgeordnetenhaus in Berlin sitzt für die Piraten, die können sich's wohl leisten. Dem auf jeden Fall an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Und dann möchte ich aber gleichzeitig noch sagen, dass hier keiner erwartet, dass ihr tatsächlich euren Dank in diesem Ausmaß kundtut.
Ja.
Also wenn ihr uns irgendwie eine Freude machen wollt und es sind nur ein paar Plektron- und Gitarrenseiten, wir freuen uns da auch riesig drüber, ja. Also wenn ihr gar keinen Bock habt, dann ist das auch cool. Also wir machen das ja eh nicht so, um jetzt hier die, ja, keine Ahnung, um uns unser Zimmer vollzustellen mit Gadgets oder so. Wenn das dann trotzdem passiert, ohne dass wir jetzt da groß danach fragen, dann ist das natürlich, beschwert sich auch keiner, aber fühlt euch jetzt auf jeden Fall nicht unter Druck gesetzt. Ja, auch nach wie vor machen wir das ja vor allen Dingen, weil wir Spaß dran haben.
Auf jeden Fall.
Nichtsdestotrotz, Dank, weil das hat wirklich, das war echt ein mega Flash.
Coole Sache.
Und jetzt ist der Flex natürlich ganz traurig, weil er nicht so ein tolles Geschenk bekommen hat. Also vielleicht. Nein. Ja, also doch, natürlich, wenn ihr wollt, ab dafür. aber das war schon echt ganz cool. Und da ist mir aber auch aufgefallen, oder zumindest hat der RKA das mir gesagt, Andreas Baum heißt er, der ist ja wie gesagt auch im Abgeordnetenhaus, dem kann man ja seinen Namen ruhig nennen, hat dann gemeint, ja, ihr habt zwar so Wunschlisten auch bei Freakshow und so, aber da ist halt irgendwie keine Priorität und keine Reihenfolge, ne? Also man dampft halt so seinen Kram da rein und dann sagen wir mal, sind da jetzt 3 Sachen für 20 Euro. Und jetzt weiß
ich. Welche freut man sich am meisten?
Welcher, ja, wo, woher, ja, genau, man würde ja, wenn man jetzt was schenken will, natürlich auch wissen, was das Beste oder was jetzt so am dringendsten gebraucht wird oder so. Hm. Und da hat er auf jeden Fall einen guten Punkt gehabt. Und ich dachte auch schon drüber nach, ob man nicht, wenn man schon so ein paar Wunschlisten macht.
Kann man da nicht irgendwie mal so ein Tool für basteln, was einem ja, irgendwie so eine Meta-Wunschliste baut, so von allen möglichen Diensten?
Ja, oder wir machen halt einfach auf unserem, auf der 300-Hertz-Seite einfach so eine extra Seite, wo wir das so geordnet einfach listen.
Oh je.
Ja, ich meine, wäre ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie gepflegt deine Merkliste ist, ob du dann auch die Sachen rausschmeißt, die dich nicht mehr interessieren und so weiter, ne? Oder keine Ahnung, also ja. Da können wir auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken. Da ist, glaube ich, noch Verbesserungspotenzial. Und vor allen Dingen, ich glaube, kann man sich eigentlich einfach so Sachen an die Packstation schicken lassen?
Ja.
Oder muss man das vorher anmelden?
Nee, also ich glaube, wenn man sagt, hier, schick mir das auf meinen Namen an Packstation Nummer so und so, die steht in der Adresse, müsste das doch eigentlich funktionieren, oder?
Wenn die Hörer das wissen, dann sagt uns das mal bitte, weil das natürlich auch immer so das Problem ist, ja, an welche Adresse schickt man das? Und zwar, ihr könnt zwar in Whois-Record von meinen Domains gucken, da steht das auch drin, aber prinzipiell fände ich es auch cooler, wenn man ja so eine kleine Proxy-Adresse hätte. Naja, also ja, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was optimieren, würde ich sagen.
Also ich gucke hier gerade mal meine Liste durch.
Ja.
Ich glaube, hier ist nichts drin, was mich nicht interessieren würde.
Ja, bei mir ist auch nichts
drin, was ich nicht überhaupt nicht gebrauchen könnte. Das sind halt alles Sachen, die ich gerne hätte oder noch auf dem Zettel habe oder wo ich einfach nochmal Ersatz für brauche oder sowas.
Ja.
Hier zum Beispiel dieser Planet Waves Guitar Headstand, von dem ich auch schon mal berichtet habe. Hier dieses kleine Auflegeteil zum Seitenwechseln. Da habe ich mittlerweile schon zwei von und finde die immer noch total super. Einer liegt halt generell im Pedalboard mit drin, im Effektcase, und einen habe ich immer noch zu Hause und am liebsten hätte man aber gern für jede Gitarrentasche nochmal einen und sowas. Also solche Sachen, die man einfach immer gebrauchen kann und die immer toll sind, die lasse ich halt natürlich mit drin.
Ja.
Aber sowas jetzt zum Beispiel wie der Marshall-Kühlschrank ist einfach bloß Spaß.
Wie viel kostet der?
440.
Ja. Nee, ich habe hier...
Ansonsten sind hier noch so ein paar Stecker mit drin, Klinkenbuchse.
Ja, ich müsste auch noch so ein bisschen
Kleinkram
da reintun eigentlich. Zum Beispiel Plektrin oder sowas, was halt mal irgendwie...
Genau, Plektrin und Saiten habe ich mit drin. Ein Fender-T-Shirt. Halt so lustiges, kleines Zeug. Das ist halt aber auch mal das Problem, dass man beim Thomann nicht wirklich viel kleines Zeug findet. Ja. Erstmal, weil es schlecht sortiert ist und weil es halt auch so viele kleine, nette Sachen nicht gibt. Also... kann ich ja später in der Geschenkrubrik nochmal was erzählen.
Ja, aber da könnten die Tonmänner schon noch ein bisschen was machen, das stimmt.
Da geht noch was.
Ja, eine Sache, die ich mir jetzt auch überlegt habe, weil ich diesen Jonathan Wilson da so toll fand, der hat ja so ein paar Gitarrsoli gespielt und es sah mir so aus in der Konzertaufnahme, als hätte der ein Auto-Wah gehabt tatsächlich. Weil der hatte irgendwie diesen Q-Filter-Sound irgendwie drin. Aber ohne, ich glaube, er hat nicht mit seinem Fuß das gemacht. Und es war immer beim Seitenanschlag ging das halt so wow, 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 wow. Und es gibt ja nicht viele Auto-Wars und schon gar nicht viele gute. Und dann dachte ich mir, weiß nicht. Also es gibt, glaube ich, von Mad Professor oder so gibt es ein Auto-War und ich mir jetzt so eins hole, dann vielleicht wäre doch einfach irgendwie so ein klassisches Vox oder Crybaby-War-Pedal erstmal so zum Rumdödeln vielleicht ganz witzig.
Ja.
Ja, da müsste man jetzt
erstmal... Kauf dir das Crybaby.
Wieso?
Klingt besser als das Vox.
Hm.
Also jetzt gab es ja auch gerade wieder so ein Video auch von den Enderton-Jungs, wo die so ein Wah-Pedal-Shootout gemacht haben für den Rob, der sich Neues kaufen wollte.
Echt? Gab's? Ist das nicht schon tierisch alt?
Oder es war tierisch alt, keine Ahnung. Ich habe es jetzt aber vor kurzem erst gesehen, weil es mir irgendwie auf YouTube vorgeschlagen wurde oder sowas.
Ja.
Und da haben sie auch das normale Crybaby, das Vox war irgendwie so ein, noch ein krasseres Vox war, irgendwie so ein Joe Satriani Signature Scheißding.
Ja.
Und Griffbrettlutscher war, nicht genau. Dann hatten sie noch das Clyde von Fulltone und irgendwie so ein hier Dunlop Crybaby von irgendeinem krassen Heini nochmal umgelötet und sowas. Und klar hat das krasse Crybaby in Umgelötet gewonnen. Und der Rob meinte dann, er fand das Satriani war am coolsten, wo ich mir auch schon wieder einen Kopf gefasst habe. Ich muss echt sagen, also dieses Standard Dunlop Crybaby, das kostet ja, weiß nicht, irgendwie 80 oder 90 Euro, es ist gar nicht so teuer. Und also das, ich finde, das klingt halt einfach so, wie ein Wah klingen muss. Ich weiß nicht, warum das nochmal irgendwie 100 Euro teurer werden muss. Klar gibt es ja dann noch ein paar andere von Dunlop, wo man nochmal irgendwie so ein paar andere Einstellungen mit dran hat, dass man irgendwie den Q verändern kann oder ohne das Ding aufzuschrauben, wie es reagieren soll und sowas. Aber naja, eigentlich reicht das Normale völlig aus und es klingt schon ziemlich gut.
Jetzt muss ich mal sagen, dass immer, also ich weiß gar nicht, welche Gitarrenspieler das sind, aber immer wenn ich dachte, ah, das klingt aber geil mit dem Wah, dann hatten die meisten Vox. Mhm. Also zum Beispiel auch dieser Jonathan Wilson. Und als ich das gesehen habe, ist mir das auch wieder eingefallen. Ja, irgendwie das letzte Mal, wer war denn das nochmal? Da war ich nämlich genau an dieser gleichen Stelle, wo ich so dann auch bei Thomann geguckt habe, ja, welches will ich denn? Und was ist denn der Unterschied überhaupt zwischen dem Vox und dem Dunlop und so weiter?
Nicht und, viel, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich nicht viel, aber
es waren ja ursprünglich mal die gleichen.
Ach so, auch das noch.
Als das Wah-Wah damals rauskam, wurde das im Prinzip von, also es gab das Clyde McCoy war und also das später das Dunlop wurde, das eigentliche Crybaby und es gab noch eins, was komplett baugleich war, was aber von Vox vertrieben wurde. Das war irgendwie so ein Ding zwischen europäischem und amerikanischem Markt und dann durften sie es doch beides in Amiland verkaufen oder irgend so ein Gedöns war es. Aber die waren im Prinzip baugleich und irgendwann, als dann dieses Clyde McCoy Crybaby von Dunlop aufgekauft wurde, haben halt trotzdem irgendwie beide so nebenher existiert.
Verstehe.
Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die sich heutzutage unterscheiden, aber damals müssten so ziemlich die gleichen gewesen sein, die einfach bloß in einer anderen Hülle gesteckt haben. Also ich kenne irgendwie nur was
gelernt, ja.
Ich kenne irgendwie nur einen Gitarristen mit einem Vox war, das ist der Jason Barwick von The Brew. Klingt gut, aber ich glaube mittlerweile hat er auch einen Crybaby. Als ich mir damals mein Crybaby gekauft habe, habe ich beim Thomann das Vox und das Crybaby verglichen und da flog das Vox einfach mal direkt raus. Ich weiß nicht, das klang einfach nicht so, wie es wollte. Das hatte nicht so einen tiefen Sweep und weiß nicht, es klang irgendwie flach und ein bisschen, als ob es den Sound ein bisschen klaut. Ich weiß auch, ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber mir hat irgendwie auf Anhieb das Crybaby einfach besser gefallen. Hm. Das ist wahrscheinlich dann nochmal so eine Geschmackssache, was man da irgendwie schon so eine Prägung für einen Wah-Sound hat.
Ja, also ich hätte das auf jeden Fall, ja, ich glaube, ich hätte es auch gerne eher nicht so so einen krassen Effekt. Also ich hätte es, glaube ich, auch eher ein bisschen subtiler lieber. Aber gut, ich habe beide noch nicht so richtig ausprobiert. Deswegen halte ich mal lieber die Backen und probiere es mal bei Gelegenheit aus. Ja, aber das ist so jetzt so von den Effekten. Ich habe ja irgendwie vor kurzem gesagt, so langsam bin ich jetzt mit Effekten erstmal fertig. Und jetzt habe ich schon den EP-Booster wieder dazu bekommen jetzt und noch ein Wah-Pedal.
Wird langsam auch eng auf dem Brett.
Naja, den ich habe ja vorher den Tube Screamer als Booster bisher verwendet.
Ja, hast du den jetzt weggeschmissen?
Den habe ich jetzt erstmal runtergenommen und jetzt muss ich bei dem EP-Booster, der hat ja noch so kleine Dip-Switches, wo man ihn auch noch entweder auf so ein, der Default ist glaube ich der Flat-EQ. Also dass er ganz neutral quasi boostet oder naja, so ein bisschen halt nur verschönert. Und dann gibt's noch den Vintage-Boost oder das Vintage-Setting, wo alles noch ein bisschen runder wird irgendwie.
Aha, okay.
Und jetzt bin ich mir gerade noch nicht sicher. Also es klingt alleine, also wenn man alleine spielt zu Hause, klingt es im Vintage halt wunderschön. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das dann wiederum im Band-Kontext vielleicht wieder nicht so gut durchkommt dann, ne?
Weil's irgendwie muss man ausprobieren.
Ja. Jetzt habe ich gerade noch sozusagen den Deckel unten abgeschraubt und wechsle die ganze Zeit so hin und her und versuche mich zu entscheiden, was besser ist. Aber ja, wenn ich alleine zu Hause spiele, klingt's für mich im Vintage besser.
Aber so ein Wah-Wah ist schon nochmal was Cooles. Also das ist halt auch einfach so ein Effektpedal, auch wenn man es komplett gleich eingestellt lässt. Das ist nochmal wie so ein eigenes Instrument. Irgendwie so jeder Gitarrenspieler klingt damit nochmal anders.
No.
Einfach, weil es jeder anders bedient. Es fordert einen auch schon ein bisschen, man muss ein bisschen mit üben. bis man so seine Spielweise damit gefunden hat. Andere, die, also manche, die wackern halt so die ganze Zeit damit umher. Ich kann das persönlich gar nicht. Ich lasse es meistens in einer Position stehen, also dass es so einen Höhenboost gibt, zum Beispiel für Solo oder sowas, und setze dann einfach bloß nochmal Akzente, dass es im Prinzip, dass dieses Wah nochmal aus, weiß nicht, einer tiefen Stelle rauskommt oder so. Ich spiele nachher einfach nochmal ein bisschen was an, dann kann ich es nochmal zeigen.
Naja, du hast ein Wah.
Ja, genau. Und ich finde es, also ich habe es jetzt schon, wann habe ich es gekauft? Ende 2010 oder 2011, weiß es jetzt nicht mehr. Und auch mal ein bisschen dran rumgebastelt, habe halt diesen Poti, der da drin ist, mal so ein bisschen verstellt, dass es mehr Höhen gibt und nicht so Vintage-mäßig Waka Waka Hendrixy klingt, sondern ein bisschen höhenlastig kratziger, weil das dann einfach im Mix in der Band ein bisschen besser durchsetzt, beim Solo zum Beispiel. Also gibt es halt nochmal so viele Sachen, die man mitmachen kann, und wie gesagt, jeder klingt irgendwie anders. Das ist ein cooles Teil. Also solltest du dir auf jeden Fall mal angucken, und wie gesagt, so teuer ist es nicht.
Ja.
Wenn's nichts ist, nimmst du es halt nicht aufs Brett, probierst du zu Hause erstmal, und wenn du es dann immer noch nicht magst, kaufe ich es dir auch gern ab. Dann habe ich nämlich noch ein zweites für zu Hause.
Alles klar, alles klar. Na, dann packen wir das doch gleich hier mal auf die Wunschliste. Wer weiß. Vielleicht bringt der Weihnachtsmann ja was.
Genau.
Weil das Klassische ist das 95Q, oder was ist das Klassische?
Genau.
Das kostet 135, nee, dann.
Kostet das 135? Ich guck mal direkt mal mit.
Gitarren- und Basseffekte. Ah nee, das GCB95 für 79 Euronen.
Es ist jetzt nämlich auch noch diese komische Sache, als ich damals meins gekauft habe, war es halt im Prinzip so das günstigste Standardteil. Also ich habe es damals für, weiß nicht, 80 oder 90 Euro gekauft. Und das war dann aber auch schon das mit diesem roten Phasel-Inductor drin, auf den alle so scharf sind, weil der wohl irgendwie den Sound cool machen soll oder sowas. Und
Phasel-Inductor?
Ja.
Was ist das denn?
Da ist halt einfach so ein rotes Stück Elektronik auf diesem Board drauf, da drin verlötet, und das gibt's auch noch in Gelb und in Russisch und in irgendwas anderem oder mit zwei von beiden Sorten, zwischen denen man dann umschalten kann, und die soll wohl irgendwie den Sound vom Wawa anders machen.
Ah ja, okay.
Das ist auch nochmal so ein Ding für sich, genau. Und damals war das halt, dieser rote Phasel-Inductor war bei dem günstigsten schon mit drin. Und jetzt ist da wohl irgendeins drin, und jetzt gibt es nochmal eins, was extra ein bisschen teurer ist. Was denn, ich glaube, das ist dieses, ja, genau. Es gibt ja dieses, wie heißt es hier, GCB95 für 79 Euro.
Ja.
Und dann gibt es jetzt das, wo ist es, Classic GCB95F. Und das ist jetzt das mit diesem Phasel-Inductor drin, was genauso klingen soll wie früher. Was halt bei meinem damals schon bei dem günstigen drin war.
Ah, ja, okay. Also welches würdest du jetzt empfehlen?
Ich weiß nicht, also man müsste jetzt beide nochmal vergleichen. Aber da jetzt halt das etwas teurere jetzt baugleich zu meinem ist, würde ich dann wahrscheinlich eher wieder das nehmen, weil ich halt meins ziemlich mag. Mit der roten Spule drin.
Naja, ich pack's mal auf meine Merkliste. Eins von den beiden, eines schönen Tages, werde ich mir das mal auch auschecken.
Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Checkung wert.
Ja, vielleicht ja, ich habe jetzt ganz viel Urlaub, erstmal so ein paar Wochen. Die Gitarre ist hoffentlich Anfang der kommenden Woche dann umgebaut, wenn alle Teile da sind und so weiter. Und dann kann ich mich wieder auf neue Sachen stürzen. Ja.
Hörst du eigentlich heute einen Unterschied, dass ich an Dolle anders klinge oder negativ anders klinge?
Also ich klinge auf jeden Fall hoffentlich wieder viel besser, weil ich heute nicht das Bändchen-Mikrofon nehme.
Du klingst sonst wieder so wie immer, ja.
Yay. Und du, ja, durch Skype.
Ich meine, über Skype klinge ich heute sowieso ziemlich mies, aber ich bin mal gespannt, wie die Aufnahme nach hinten raus wird. Ich habe nämlich heute ein anderes Mikro am Start.
Nein.
Weil ich ja mit dem Interface aufnehme. Ich habe mir nämlich noch ein anderes Mikro gekauft.
Was denn?
Ein Shure SM58 Beta.
Beta. Das heißt, du hast jetzt aber auch die Gusche die ganze Zeit an dem Sprechkorb relativ nah dran?
Ja, ich habe noch so einen Schaumstoffmöppel da drüber, und dann passt das eigentlich ganz gut. Ich sitze eigentlich so wie immer auch bei dem GoMic.
Ah ja, okay. Ja, also so spontan habe ich jetzt noch keinen Unterschied gemerkt, aber nachher, wenn du mir die Audiospur schickst, kann ich das nochmal angucken. Okay, was hat dich denn zu einem SM58 Beta verleitet?
Hatte ich damals vergessen zu erzählen, als wir beim Session waren, bin ich halt auch mit der Prämisse hin, dass ich mir auf jeden Fall ein vernünftiges Gesangsmikro mit nach Hause nehme, weil ich jetzt in der anderen Band noch kein eigenes habe, also in der neuen, in der Coverband. Und ich mir vorher immer welche ausleihen musste und das jetzt auch schon ewig auf dem Zettel hatte, dass ich halt auch mal ein eigenes brauche, habe ich mir jetzt halt mal ein Beta 58 gegönnt.
Und warum nicht den Klassiker?
ich weiß nicht, alle haben vorher gesagt, naja, wenn, dann kauft ihr ein Beta, das klingt viel, viel besser. Und ich weiß nicht, bis jetzt in unserem blöden Proberaum mit den Monitorboxen habe ich jetzt so bei mir direkt immer noch nie wirklich einen Unterschied gehört zwischen dem Beta und dem normalen 58er.
Hm.
Aber alle Techniker, die ich so kenne, haben mir dann immer erzählt so, naja, wenn ich der Tontechniker mögen soll, dann kaufst du dir eher das Beta, weil der kriegt dich dann irgendwie besser verteilt und besser unter, was den Sound angeht und sowas. Ich mir so, ach naja, was soll denn das? Hab ein bisschen was gelesen und das Beta hat halt eine andere Kapsel als das 58, hat auch eine etwas andere Charakteristik. Und im Session habe ich mir dann beide mal anschließen lassen an den Kopfhörer und habe mal ein bisschen reingequatscht und mal ein bisschen geschrien und gesungen und das mal verglichen. Und was ich halt so feststellen konnte, das 58er ist ein super Mikro, kann man halt nicht sagen, aber letztendlich ist es so ähnlich wie ein 57 mit einem anderen Korb vorne drauf.
Mhm.
Also es klingt halt sehr mittenmumpfig und ich weiß nicht, meine Stimme hat mir nicht so drüber gefallen. Ich war es jetzt halt gewohnt, halt durch den Podcast immer mit diesem kleinen Kondensatormikrofon, was halt immer relativ neutral und schön offen klang, und dieses 58, das hat es jetzt so ein bisschen zugemumpft. Und dann habe ich das Beta daneben gesteckt und das kam schon wieder ganz gut in die Richtung. Es ist ein dynamisches Mikrofon und das nehme ich jetzt halt immer live zum Reinsingen und Rumbrüllen. Und es klingt halt ein bisschen klarer, offener und brillanter als das 58er. Das war jetzt so der große Unterschied, den ich jetzt doch, wenn ich es auf dem Kopfhörer hatte, mal gemerkt habe. Ich habe es jetzt nochmal im Proberaum ausprobiert mit einem 58er und einem Beta, jetzt nicht auf einem Floor-Monitor, sondern direkt mal auf der Gesangsanlage, also auf der kleinen PA. Und da war es jetzt halt auch nochmal zu merken, dass einfach das Beta 58 doch schon irgendwie einen größeren Dynamikumfang hat als das normale 58. Kostet halt aber auch irgendwie, weiß nicht, 70 oder 80 Euro mehr.
Und hast du das mal vor deinen Verstärker gehalten?
Nee, das hatte ich noch nicht vorm Amp. Da habe ich bis jetzt bloß reingequatscht.
Das würde mich mal auch interessieren.
Also ja, so werd ich auch noch ausprobieren. Also das ist,
also
das ist
ja jetzt mal,
auch ein Mikro, wo man alles mitmachen kann. Steht sogar in der Anleitung drin, dass man es auch für ein Amp nutzen kann und sowas.
Ja, genau. Häng das doch mal auf der einen Seite zwischen Mitte und Rand dein E906 und auf die andere Seite dein SM58 Beta oder wie auch immer, oder Beta 58.
Genau.
Und dann machst du auch ein schönes Sound-Sample davon.
Das werde ich auf jeden Fall mal machen, ja. Kann ich ja dann nochmal was posten. Nee, aber ich bin echt zufrieden und ich hoffe mal, dass jetzt halt so die Sprachaufnahmen jetzt hier mit dem Mikro auch vernünftig klingen.
Na, die klangen doch bei dir schon immer vernünftig.
Da war ich mir jetzt vorher noch nicht so sicher, ob ich mir nicht doch wieder erstmal noch das Großmembran nehme von meinem Kumpel.
Das hat auf jeden Fall auch ganz gut geklungen.
Genau, aber ich dachte mir, ich probiere es jetzt mal mit dem. Das ist jetzt so erstmal die, nach den paar Auftritten jetzt die nächste Feuerprobe für das Beta. Also nochmal bitte kommentieren, wie es heute so klingt. Wenn es irgendwie ein bisschen mumpfiger oder blöder klingt als sonst, dann kaufe ich mir noch dieses Audio-Techniker Großmembran.
Ja, das wollte ich
mir
auch schon.
Das klang ja damals richtig gut. Das mag ich, das Mikro. Und das ist auch nicht so teuer. Das kostet ein Huni oder sowas.
Genau, das packe ich mir auch gerade mal nochmal auf meine Merkliste. Das vergesse ich nämlich auch immer wieder. Und dann gelegentlich, genau, das war dieses AT2020, ne? 99 Euro.
Müsste das sein, ja. Ich gucke mal kurz nach. Ich habe es ja auch noch auf meiner Liste. Wo haben wir es? Sennheiser Audio-Technica. Wo ist es denn hin?
Such nach 2020.
Das müsste ja recht weit unten auf meiner Merkliste stehen. Das war so das Erste, was ich mit draufgelegt habe. Ja, nun. gar nicht dabei.
Jetzt klickt da. Ach halt
doch, hier. Da, hier. AT 2020, richtig.
Ja, siehst du, geht doch. Ja, genau, das stimmt, das wollte ich auch. Ich wollte auch, also so neben Effektpedalen so Mikrofone sammeln, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ja, kann nicht schaden. Also auf dem Zettel steht ja bei mir sowieso immer noch, was Podcast angeht, die Hörsprechgarnitur von Biodynamik.
Ah ja,
genau. Einfach, weil ich dann hier nicht immer zwanghaft sitzen muss und wenn ich dann eventuell doch mal eine Gitarre in der Hand habe und mich wegdrehe, dann nichts dabei erzählen kann. Aber so für den Anfang ist das mit dem...
Ja, wenn die nicht so teuer wären.
Na, die kosten irgendwie Mitte 200 oder sowas, ne?
Und hier dieses...
Weißt du,
ja, die Variante von diesem DT770 Pro, auch mit so einem Headset-Dingsbums, das hätte ich ja sehr gerne.
Das ist quasi dein Kopfhörer, bloß noch mit einem Mikro dran, ne?
Genau. Und der ist halt nicht so blöd auf den Ohren drauf, wie dieser andere Standard-Headset-Kopfhörer von Biodynamik, der drückt, also meine Ohren sind scheinbar etwas zu groß für diesen okay. Kopfhörer und dann drückt das halt nach, wenn wir da Freakshow 4 Stunden aufnehmen, dann, oh, dann ist da, hat man so einen Satz heiße Ohren hinterher.
Okay, also welcher ist das jetzt, wie hieß der, den du gern hättest?
Ja, ich guck doch schon, ich guck doch
schon. Achso, ich dachte,
der gerade noch auf. Zu strecken, ja, und
also ich habe hier den DT-297 auf der Liste.
Ja, das ist halt dieser Klassiker, genau.
Okay.
Und dann...
Und du meinst, den gibt's nochmal in bequemer?
Ja, das ist der... Der DT-797PV. Der kostet aber auch gleich 300 Euro. 309 sogar.
Ui. Ah, ja. Ah, ja, okay, der sieht bequemer aus.
Ja, der hat
aber ich weiß nicht, damals, als wir bei euch mal aufgenommen haben, fand ich die jetzt nicht unbequem oder sowas. Also da war jetzt nichts
Störendes dran. Na, dann sind deine Öhrchen klein genug.
Wahrscheinlich passt mir das dann ganz gut.
Ja.
Würde ich aber auch nochmal irgendwo ausprobieren, bevor ich mir so einen kaufe.
Ja, klar. Also bevor ich jetzt 300, also ich meine, gut, ich habe ja diese Bose Kopfhörer, diese mit Noise Cancelling, die haben ja auch so viel theoretisch gekostet. Hm. Nicht praktisch in meinem Fall, sonst hätte ich sie mir wahrscheinlich auch nicht gekauft, aber ja, da muss man vorher auf jeden Fall mal gut testen, bevor man sich da bei Kopfhörern so viel Scheine
ja,
aus der Tasche
Fall.
Ziehen lässt.
Die stehen aber noch auf dem Zettel.
Ja. So als kleines Zwischenthema muss ich übrigens nochmal kurz auf Phonik loben, weil ich jetzt so auch für dieses Video für YouTube habe ich das tatsächlich benutzt, man kann da auch einfach Videos hochladen und die rendern einem die Tonspur neu.
Oh cool.
Und in der Firma haben wir so Aufnahmen, wenn da irgendwelche Events sind und so und irgendwelche Vorträge gehalten werden und die Audioqualität ist meistens ziemlich beschissen. Und der Applaus ist dann immer lauter als der Sprecher und so. Und dann habe ich denen auch gesagt, hier schick das doch mal durch auf Phonik durch und es ist viel besser geworden. Ich habe auch jetzt schon so ein, zwei Podcasts dann, die einfach das mit diesem Adaptive Leveling selber nicht drauf haben und den Kompressor auch nicht richtig einstellen können und so. Dem habe ich das jetzt auch schon geschickt und die meinten auch so, oh geil, und das ist wirklich, das kann man eigentlich fast nicht genug empfehlen, dieses Auphonic. Ein Segen für alle, die irgendwas in ein Mikro sprechen und publizieren wollen. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal ausführlich gesagt haben.
Danke Auphonic. Wir mögen dich.
Ja, wir bezahlen auch für dich.
Das ist schön.
Ja.
Was meinst du, wie kommt denn Auphonic mit diesem Musikklimper hier klar?
Ja, die erkennen das und dann machen sie da nichts.
Cool.
Also das ist ja das Coole, die erkennen halt Sprache und Musik automatisch und ich glaube, ihr Zeug ist dann immer nur, wenn gesprochen wird. Und man kann jetzt eben auch Multitrack hochladen, das habe ich glaube ich bei der letzten Folge auf jeden Fall gemacht, ich weiß nicht, ob schon bei der vorletzten, und es klingt einfach insgesamt nochmal alles viel runder und so alle komischen Störgeräusche sind raus, die vorher vielleicht noch drin waren und so, es ist ein Traum. Ja, ist wirklich, also wenn man so ein bisschen Best of 2014, ich weiß nicht, wann haben wir denn eigentlich angefangen mit diesem Podcast, war das schon 2013 oder 2014?
Es müsste 2013 gewesen sein, glaube ich.
Ist das sicher? Haben wir schon mal eine Weihnachtssendung gemacht?
Ich glaube, ja, auf jeden Fall.
Aber wir haben noch eine 14 Sendung und wir machen vielleicht alle zwei bis...
Ich habe extra noch nachgeguckt, ob wir schon mal eine Weihnachtssendung gemacht haben.
Und?
Nö, haben wir nicht. Also wir haben schon mal vor Weihnachten gepodcastet, aber ohne Weihnachtsthemenbezug. Unsere erste Sendung war am 14. April 2013.
Echt krass. Wow, das hätte ich nicht gedacht.
Kannst du mal sehen.
Wow.
Wir sind hier da können wir jetzt einen Zweijährigen eigentlich mal ein Konzert in Angriff nehmen.
Ja, das würde ich auch sagen. Ja, wir sind hier schon voll die Veteranen, Mensch. Das ist ja unfassbar. Krass. Wow.
Die zweite Sendung gleich hinterher am 30. April.
Ja, da am Anfang hat man noch Druck auf der Leitung. Wow, okay, ja. Hätte ich nicht gedacht. Okay, siehst du mal. Na gut, dann so beim Jahresreview, also ich meine, Auphonic benutzen wir dann wahrscheinlich schon seit immer, aber ist auf jeden Fall immer wieder doch ein Highlight des Jahres, kann man nicht genug empfehlen. Ja, ich überlege auch noch die ganze Zeit, was habe ich mir eigentlich, also 2014 denn überhaupt noch so gekauft, was man empfehlen könnte. Also ich muss ja sagen, dieses
Hall of Fame zur 50. Empfehlung.
Ja, das natürlich immer. Was ich irgendwie auf jeden Fall nach wie vor einen sehr guten Kauf fand, ist mein Audio-Interface, dieses Sapphire Pro 40. Das ist so ein, es ist einfach geile Hardware, finde ich. Für den Preis vor allen Dingen, also das, da gibt es nichts zu meckern.
Ja, ich habe ja hier gerade dieses kleine Scarlett am Start.
Ja.
Und, also ich hatte jetzt ein bisschen zu kämpfen, aber es lag auch teilweise daran, ich glaube, das ist einer von meinen beiden USB-Ports am MacBook wohl eine kleine Macke hat. Da war immer Knarzen und Knistern und Rauschen und was weiß ich drauf und hat die Aufnahme gestört. Und dann habe ich mal den anderen ausprobiert und da war es jetzt komplett cool.
Okay, interessant.
Aber was ich auch das letzte Mal schon erzählt habe, der Kopfhörerausgang geht halt gar nicht.
Der ist also so schwach, ja.
Der ist so schwach. Also ich weiß, ich habe jetzt natürlich nicht die besten Kopfhörer hier am Start. Ich habe hier irgendwelche Sennheiser, hast du nicht gesehen, aus dem Gravis für einen iPod eigentlich. Ist jetzt natürlich nicht so das krasse Pro-Equipment, was jetzt gut Kopfhörerausgang Studio-Zeug tauglich ist, aber wenn da halt irgendwie nichts rauskommt, bevor ich hier den Pegel und den Volume für den Kopfhörerausgang komplett aufreiße, ist das natürlich schon mal ein bisschen was für den Eimer.
Ja, relativ schwach.
Oh, schlimm. Ich habe mir jetzt hier von Behringer so einen kleinen Kopfhörerverstärker bestellt. Und den jetzt hier mit zwischengesteckt und jetzt höre ich mich halt alles und alles ist cool und alles ist hübsch, aber es ist jetzt halt auch so, dass ich den Ausgang vom Interface und den Kopfhörer-Amp komplett auf Kante aufgerissen habe.
Krass.
Und das heißt jetzt so, wenn wir uns hier unterhalten und ich nebenbei noch ein bisschen Gitarre spiele, ist alles cool, aber sobald das Skype mal irgendein Geräusch von sich gibt, kriege ich einen Schreck. Weil das dann schon ein bisschen arg laut ist und das ist schon ziemlich nervig. Also ich bin jetzt halt am Überlegen, ob ich nicht doch einfach mal ich werde mir jetzt mal einen guten Kopfhörer ausleihen, mal gucken, ob es dadurch besser wird. Aber das ist halt schon ein bisschen nervig. Also es kann sein, dass der Typ, der es gebraucht verkauft hat, es deswegen wieder verscheuert hat, weil vielleicht der Kopfhörerausgang auch eine Macke hat oder sowas.
Ja, also so schwach sollte der eigentlich nicht sein.
Aber das ist schon echt ziemlich nervig. Denn wie gesagt, wenn ich jetzt halt direkt mit dem Kopfhörer ins Interface reingehe, muss ich halt den Pegel ziemlich weit hochziehen. Das ist halt in der DAW sowas von krass übersteuert, dass ich mich dann einigermaßen vernünftig höre. Und das ist halt auch nicht überhaupt nicht Sinn der Übung.
Nee, das scheint mir doch irgendwie
irgendwas suspekt. Wahrscheinlich. Ja. Ich meine, mit dem kleinen Preamp hier, das funktioniert jetzt ganz gut, dass ich jetzt wenigstens mit meinem ollen Kopfhörer und dem 58er hier vernünftig podcasten kann. Das ist ja dann schon mal in Ordnung. Besser als gar nicht.
Ja, also dieses Sapphire, gerade dieses 2i2 und so, das sind ja, waren ja auch so die ersten Generationen, die sie da so rausgehauen haben. Die waren wahrscheinlich einfach noch nicht so der allerletzte Wurf.
Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch schon recht alt, was ich hier habe. Also wenn man sich die neueren so anguckt, die haben ja so eine leuchtend rote Metallhülle. Also das sieht ja aus wie so ein Bonbon.
Ja.
Und meins ist so, so leicht dunkel, weinrot.
Aha. So. Aber du hast, wie heißt das nochmal? Sapphire schon, oder? Nee,
das ist ein Scarlett 2i2.
Ja, genau. Es gibt ja auch noch diese, es gibt auch dieses Focusrite Sapphire 6 USB. Also das ist so wie mein 19-Zoll-Interface, nur in kleiner.
Ach, es gibt die Sapphires auch mit USB? Ich dachte, die Sapphire sind alle Firewire.
Nee, es gibt auch kleine Sapphires mit USB. Und die haben meiner Meinung nach, haben die auch dann einen besseren Preamp, also ja, Kopfhörer Preamp drin gehabt, wenn ich mich recht entsinne, weil ich habe da auch ein bisschen recherchiert. Und
ach hier, das Sapphire 6.
Genau, das kostet auch nur 139 Euro. Und ja, das ist dann wahrscheinlich, wenn man es, keine Ahnung, eigentlich, ich weiß nicht, das Scarlett kostet ja auch nicht viel mehr oder weniger.
Nee, ich habe das Scarlett jetzt auch echt günstig bekommen, also ich muss mich hier echt nicht beschweren.
Ja, na dann.
Also so richtig günstig.
Okay, okay.
Das hatte sich ein Kumpel gebraucht gekauft, weil er sein altes Interface aussortieren wollte und hatte da aber so ein bisschen Knatsch mit dem Verkäufer. Der wollte ihn da übers Ohr hauen und hat ihm nach Bezahlung ewig dieses Interface nicht zugeschickt, bis dann irgendwann mal die Anzeige ins Haus flatterte wegen Betrugs. Und dann hat er wohl doch ein bisschen kalte Füße bekommen und hat es ihm dann gegeben. Und in der Zwischenzeit hatte sich er jetzt aber schon ein gutes anderes Interface gekauft, weil er halt keine Zeit hatte mehr zu warten, bis der blöde Mensch da endlich mal auf den Brief von der Staatsanwaltschaft reagiert. Naja, und jetzt habe ich halt günstig doch noch ein Interface bekommen.
Na, auch gut.
Tja.
Ja, also ich glaube, ja, irgendwie, ja, da scheinen sie auf jeden Fall nochmal was gedreht zu haben. Also ich glaube, ich habe auch einen Sapphire gehabt, das sah auch ein bisschen anders aus als die aktuellen Geräte. Vielleicht haben sie da nochmal ein bisschen was getuned. Also am Preamp bestimmt. Hätten sie da auf jeden Fall was machen müssen.
Ja, das ist leicht nervig.
Ja.
Deswegen hat es jetzt nochmal gedauert, bis ich hier meine Gitarre an den Start bekommen habe, weil ich mir erstmal noch dieses kleine Behringer Verstärkerchen hier bestellen musste.
Ja.
Das macht aber einen echt guten Eindruck. Also es ist halt ein solides Alu-Gehäuse mit einem externen Netzteil dran. Und es tut, was es soll. Es kann vier Kopfhörer verstärken. Macht Stereo und alles. Also es hat auch ziemlich gut Power. Also ich habe es mal noch an meinen, so direkt mal an den Rechner angeschlossen. Das wummert schon gut los dann, wenn man es ein bisschen lauter haben will, als was das MacBook jetzt so bietet zum Beispiel. Und es kostet 18 Euro, also kann ich empfehlen.
Okay. Ich habe gerade bei Thomann mal parallel geguckt. Ich habe mir gar nicht so viele Sachen gekauft dieses Jahr, ehrlich gesagt, die ich empfehlen könnte bei Thomann. Achso,
ich mache hier auch mal meine Liste auf.
Also insofern seid ihr verschont von irgendwelchen großen Gadget-Empfehlungen. Mini Hall of Fame, super. Hercules Gitarrenständer, super. Blackstar HT1R. Ja, auch super. Wie gesagt, ich hätte schon gern nochmal einen ordentlichen Amp zu Hause, aber so jetzt mit dem EP-Booster tatsächlich und dem Reverb, also dem Hall of Fame zusammen, klingt ja schon auch ganz nett. Seht ihr da ja dann auch in dem YouTube-Video, also der Clean Sound ist schon sehr warm und geschmeidig und rund, also kann man schon sich dran erfreuen auf jeden Fall. Aber wenn man nur den Amp hätte und den Drive nur aus dem Drive-Kanal-Bild innen nehmen müsste und nicht unbedingt jetzt nur so die britische Marshall-Zerre will, ich weiß, das klingt total absurd für dich.
Verstehe ich gar nicht, was du meinst.
Dann ist der Amp vielleicht auch, ja, dann muss man halt nochmal, zumindest den Reverb sollte man wahrscheinlich schon extra nochmal da haben.
Bei dem kleinen HT1 ist es echt schade, dass der keinen Einschleifweg für den Hall hat.
Ja, das stimmt.
Sonst der Mumpf hätte ich den auch dann, schon hier stehen.
Wenn man den im Drive-Kanal hat, dann geht das gar nicht.
Ich halte ja sonst Einschleifweg auch eher für Mumpitz, aber beim Hall ist es schon richtig sinnvoll. Ja. Gerade wenn man doch mal noch ein bisschen verzerrt spielen will oder sowas, ist das echt unerträglich, wenn man den Hall irgendwie vorm Input hat.
Da fällt mir gerade noch was ein. Hall ist ein gutes Stichwort. Und zwar mache ich ja in letzter Zeit, nehme ich hier irgendwie immer mehr so Zeug zu Hause auf. Davon hören die Hörer vielleicht noch nicht so viel, aber es sind auch viel Experimente noch. Und bei mir im Zimmer hallt halt wie Hölle. Hatten wir doch mal einen Sendungstitel so, ne?
Halt wie Höhle, ja.
Wie Höhle, stimmt. Genau, ja. So war das. Genau, das liegt natürlich daran, dass ich hier Parkett habe, hohe Decken, großes Zimmer, alles orthogonale Wände, kein Teppich, kein Sofa. Ich glaube, du hast ja hier mal gepennt, ne? Du musstest auf dem Boden pennen mit Isomatte und Luftmatratze und Schlafsack und allem, weil ich halt kein Sofa habe zum drauf pennen. Bald habe ich übrigens eins.
Ja, hast schon Duschkopf.
Ja, habe ich auch.
Ah, cool.
Ja, das ist... Der, als Felix bei mir war, das war das erste Mal seit langem, dass ich überhaupt so so mal wieder irgendjemanden zum Pennen da hab, und ich war einfach null vorbereitet. Irgendwie mein Duschkopf war seit Monaten kaputt, also so verkalkt und auseinandergebröselt, mehr oder weniger, und mir war es halt wurscht. Aber ja, wenn dann erstmal jemand zu Besuch kommt, dann denkt man so, Dusche übrigens. Nee, aber das ist mittlerweile alles gefixt. Sofa kommt am Donnerstag, also falls du dich mal wieder abmatten musst, willst, kannst, darfst, geht das.
Cool.
Und ansonsten steht im Proberaum auch ein Sofa. Ist nur ein bisschen weiter draußen. Nee, aber was ich jetzt sehr gerne mal hätte, wäre irgendwie, wenn jemand mal vorbeikäme, der sich so auskennt mit so Akustik und Studio und keine Ahnung. Ich meine, wahrscheinlich werden die sagen, ja, pack dir halt einen Teppich erstmal rein. Aber das will ich nicht. Und vielleicht kann mir irgendjemand mal sagen, welche Dämmelemente, welche Diffusorelemente, welche Bassfallen oder was auch immer, an welche Stelle man machen sollte, wo mein Tisch stehen sollte, sowas halt, so ein bisschen Audio-Feng Shui quasi. Mhm. ist auch schön. Falls jemand von den Hörern sich da berufen fühlt, ja, und das auch gelernt hat oder sowas, also jetzt nicht nur so hobbymäßig, sondern ich hätte schon so irgendwie gern ein bisschen Profi, und es müsste auch nicht komplett kostenlos sein, aus Berlin, dann sag doch mal Bescheid, dann können wir uns das vielleicht mal zusammen anschauen. Dann muss ich nicht bei der Aufnahme hinterher immer noch mein D-Verb-Plugin drüber jagen.
Ja. Kannst du auch gleich mal fragen, was man da so im Proberaum für Möglichkeiten hat dann.
Ja. Ja, bei uns im Proberaum klingt es ja glücklicherweise schon extrem schön, finde ich. Aber ja, wenn das... Ja, ich weiß nicht, ob man da halt so generelle Empfehlungen geben kann, ne? Aber... Vielleicht, gibt es ja einen von den Hörern, der uns da weiterhelfen kann.
Bestimmt. Fiel mir gerade so ein, wir haben doch sogar mal irgendwie einen Kommentar bekommen, wo wir in ein Studio eingeladen wurden, oder? Das haben wir völlig verdrängt.
Verdammt. Ja, aber war das nicht auch so irgendwas, kam das nicht irgendwie so an irgendeiner Zeit, wo wir dann beide irgendwie andere Sachen zu tun hatten?
Ja, richtig, da war es einfach ziemlich schwierig, aber ich habe gestern nochmal irgendwie so Kommentare durchgelesen oder sowas und dachte mir so, Mist, war ja völlig verpeilt.
Ja, da könnten wir ja nochmal drauf zurückkommen. Also ja. Ich habe jetzt 4 Wochen Urlaub, wie gesagt, ne?
Also falls das Angebot noch steht, wäre bestimmt mal ganz cool.
Ja. Und ich wie war jetzt, denn insgesamt eure Studio-Experience da so?
Studio war mega gut. Ich war ja schon mal vor ein paar Jahren in einem Studio, und das hat das Erlebnis da nochmal komplett über den Haufen geworfen, weil es diesmal wirklich gut lief. Dass ich mal so für mich festgestellt habe, dass wenn man, also jetzt mal Ratschlag an alle, die eventuell irgendwo für Geld was aufnehmen wollen, üben. Sollte man sowieso immer tun, aber da nochmal 5-mal mehr als sonst. Mhm. Denn wenn man irgendwie da sitzt und irgendwie an einer Stelle 5-mal rumschrauben muss und nochmal tricksen und alles einzeln aufnehmen, und es kostet halt Zeit und somit auch Geld. Und die Frustration wird immer größer. Also wenn man irgendwie 50 Mal hintereinander denselben Song spielen muss, weil es jedes Mal irgendwie jemand verhaut, ist es natürlich blöd. Kommt aber natürlich noch auf die Aufnahmemethode an, aber man sollte es halt schon wirklich können und sich so seiner Sache sicher sein, wenn man jetzt wirklich mal mit einem Profi aufnehmen will. Gerade was so Gitarrensoli angeht, die man sonst immer so halbwegs improvisiert, sollte man sich halt doch vorher schon mal hinsetzen und sich wirklich direkt was überlegen, sonst verfällt man im Studio in so eine Übungssituation und frickelt rum und überlegt erstmal, und das ist halt auch nicht so ganz das Wahre, wenn man irgendwann mal Geldkoffer tragender, krasser Plattenheini ist, kann man sich die Zeit vielleicht nehmen, dass man sich im Studio erst die Sachen ausdenkt, aber so für Kleinheini Garagenband sollte man es halt doch schon irgendwie drauf haben und so schnellst wie möglich eingespielt haben.
Ja, und habt ihr es dann letztendlich alles einzeln eingespielt oder habt ihr zusammen gespielt?
Wir hatten das Glück, dass das Studio so aufgebaut war, dass wir es alle zusammen spielen konnten. Wir hatten ja diese Isolationskisten, von denen ich erzählt hatte.
Ja.
Die standen in 2 verschiedenen Räumen, einer in der Abstellkammer, einer im Raum, wo wir halt alle drin saßen. Der Bass wurde jetzt bloß über DI abgenommen. Das hat auch eigentlich gereicht, der klingt ziemlich gut. Und Schlagzeug hatte eine extra Kabine. Gesang und Soli haben wir dann natürlich nachträglich eingespielt, aber was so erstmal die das Grundgerüst angeht, alles, das wurde jetzt schon mal direkt gleichzeitig eingespielt mit Klick auf dem Ohr. Und würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal anders machen wollen. Also was so Groove angeht oder Endings von Songs und sowas, ist halt doch schon cool, wenn man sich erstmal sehen kann und vor allem auch irgendwie miteinander spielt und nicht nur irgendwie zu einem Play-Along, was aus einem Rechner rausfällt, irgendwie was drauf spielt. Das ist nicht so schön.
Ja, ich finde das auch irgendwie immer besser, wenn man hört, dass das zusammen eingespielt wurde. Und selbst wenn da zwischendurch irgendwelche Sachen noch passieren, die da vielleicht eigentlich gar nicht reingehören, das macht es für mich sowieso eher lebendiger und interessanter. Ja. Und da gibt es auch dieses eine Album von Bob Dylan, ich weiß gar nicht was, Highway 61, wo sie irgendwie einen Song anfangen und einer vergisst total seinen Einsatz und sie brechen nach ein paar Takten ab und brechen zusammen vor Lachen und dann irgendwie fangen sie wieder von vorne an und dann geht's halt so richtig ab und so. Das sind halt so, sowas will ich haben.
Ja, sowas ist schön, wenn eine Aufnahme nicht komplett perfekt ist. Denn ich habe halt damals auch festgestellt, als wir es alles einzeln aufgenommen hatten, einfach weil wir nicht alle gleichzeitig Zeit hatten damals in der Band. Also erstmal, es groovt halt nicht so toll und man verfällt in dieses, wir basteln so viel wie möglich und wir machen es alles so perfekt wie möglich. Oh, da war kurz mal ein Seitenquietschen zu hören, spielen wir nochmal. Oh, das war jetzt nicht genau auf der Eins, sondern irgendwie so ein gefühltes Achtel daneben oder sowas. Nee, das machst du jetzt nochmal. Irgend sowas halt. Es ist einfach nur total nervig, weil dann verfällt man in diese Situation, dass man alles 50 Mal wiederholt und dass man sich irgendwie einfach irgendwann nur noch selber auf den Sack geht. Und man fängt dann auch an hier mit diesen, wir benutzen 5 Amps gleichzeitig mit jeweils 10 Mikros davor und solchen Geschichten. Also, und wenn man halt wirklich sich aber auf die komplette Band konzentrieren muss, dass halt alle irgendwie gut klingen und auch zur selben Zeit alle glücklich sind, läuft es einfach ein bisschen besser von der Bühne dann.
Ja, absolut. Also
Frustration war halt dieses Mal überhaupt nicht da. Ich meine, klar, das letzte Mal, als ich in dem Studio war, war vor ein paar Jahren. In der Zeit habe ich natürlich auch wieder mal ganzes Ecke besser spielen gelernt und sowas, aber es ist halt trotzdem nochmal so ein ganz schöner Sprung gewesen von alles einzeln einspielen und nur auf Klick und mit Playalong hinzu, die komplette Band spielt jetzt irgendwas ein und groovt halt.
Ja.
Das sollte man sich vorher auch tunlichst überlegen, bevor man irgendwas aufnimmt, wie man es machen will. Und wenn halt die Möglichkeit besteht, sollte man es halt schon machen, dass man es zusammenspielt. Einzelne kleine Parts kann man im Nachhinein immer nochmal ausbessern oder ein Solo drüber spielen, aber das Grundgerüst, das muss erstmal stehen.
Ja, das unterschreibe ich.
Was auch noch die Sache ist, womit man erstmal nicht so klarkommt, wenn man die Situation nicht gewöhnt ist, du spielst ja dort über einen Kopfhörer. Du sitzt ja nicht neben deinem Amp und hörst dem zu und es ist nicht laut und von Luft getragen, so wie sonst im Proberaum, sondern entweder sitzt du alleine in einem Raum und hörst dich über die Monitorboxen vom Studiomenschen, aber wenn du es halt alles zusammen einspielen willst, hast du es halt meistens über einen Kopfhörer.
Mhm.
Und das ist, jeder, der schon mal Gitarre über einen Kopfhörer gespielt hat, weiß, dass das ziemlicher Müll ist.
Ja.
Denn man hört es irgendwie so ein bisschen kratzen, denn Kopfhörer sind irgendwie nicht Gitarrensound ausgelegt. Es fehlt einfach der Raum, der den Gitarrensound cool macht. Weil halt das Mikro direkt auf dem Speaker drauf sitzt und es ist immer ein bisschen merkwürdig. Also das ist erstmal sehr gewöhnungsbedürftig und gut dabei ist man auch, wenn man vorher, wenn man fürs Studio übt, auch schon ein paar Mal irgendwie sich an so Kopfhörersound gewöhnt. Denn ich habe es bei mir gemerkt, wenn ich im Proberaum spiele oder wenn ich zu Hause spiele, ich lasse mich viel halt von Gemumpfe oder von Feedback oder von der Lautstärke tragen. Und das ist halt aber einfach alles nicht da, sobald es dir irgendwie leise auf dem Kopfhörer liegt, aber halt natürlich ein Raum weiter genauso laut ist. Also was da so das Sustain angeht und wie Töne stehen bleiben und wie sich der Overdrive verhält, ist halt da einfach nochmal komplett anders, dass man das mit seinem Spiel irgendwie auf die Reihe kriegt. Das sollte man da auch nochmal in Betracht ziehen, wenn man sich aufs Studio vorbereitet. Über Kopfhörer spielen macht halt einfach keinen Spaß.
Ja, das stimmt leider.
Ja, naja, muss man durch, denn das Endergebnis klingt ja dann letztendlich sehr gut.
Ja, also was halt besonders schlimm ist, wenn man halt, wenn so ein Verstärker einen Kopfhörerausgang hat und der jetzt auch nicht so simulierten Ausgang hat, also so, der so tut, als wäre er ein Cabinet oder wie auch immer.
Genau, der es einfach von der Vorstufe wegnimmt oder so.
Ja, und das klingt total schlimm. Fürchterlich. Also auch der Orange Micro Terror hat ja so einen Ausgang, das kannst du keinem anbieten. Das ist wirklich unter aller Kanone. Ja, aber wenn ich zum Beispiel meine Gitarre direkt in mein Interface stecke und dann über Amplitube sozusagen spiele, dann geht das über Kopfhörer tatsächlich ziemlich gut klar. Also so für, ich sitze zu Hause und spiele mal irgendwas ein oder so. Mhm. Da geht das schon ganz gut. Ja, und ich würde auch sagen, es geht auch ganz gut mit Mikro durchs Interface und dann geschlossene Kopfhörer drauf und dann dadurch, dann kriegt man immer noch so ein bisschen was von der Umgebung mit. Mhm. Ja, weil die ja nicht perfekt abschließen, aber man kann sich trotzdem ein bisschen mehr konzentrieren, weil man es über die Kopfhörer dann nochmal ein bisschen klarer hört oder beziehungsweise hört, wie solange es durchs Mikro noch so, eigentlich rauskommt. Ne?
Richtig, solange der Amp noch im selben Raum steht und man so ein bisschen dieses Gedröhne vom Amp mitbekommt, ist es auch noch okay, wenn man und
Kopfhörer der Boden, auf hat. Und der gleiche Boden mitwackelt.
Ja, ja, richtig, aber sobald halt das Teil im Raum weiter steht und dann noch in dieser Isolationskiste da und du hast bloß einen Kopfhörer auf, worüber du das hörst, dann ist es schon meh.
Meh.
Ja. Naja, was soll's halt.
Ja.
Aber war cool. Er hatte das dann auch noch so mega cool eingerichtet, dass in jedem Raum irgendwie alles verkabelt und verbildschirmt und verkameraniert war, dass man sich, egal wo man jetzt irgendwie eingespielt hat, immer gegenseitig sehen konnte über irgendwelche Webcams und sowas. Das war ziemlich cool.
Also das heißt, ihr habt euch gar nicht so die ganze Zeit beim Spielen direkt gesehen, sondern nur über Displays, oder habt ihr euch auch schon
Gitarrist, Bassistin und ich saßen in einem Raum und der Schlagzeuger natürlich nebenan, aber der hatte nur so ein kleines Minifenster, weil das eine ziemlich trockene Kabine war. Und ich habe halt nur den Schlagzeuger wirklich gesehen, aber ansonsten halt so der Rest über den Monitor. Ist schon nochmal ganz praktisch, wenn man sich mal kurz zuwinken kann, wenn ein Solo aufhört oder wenn man jetzt das, wie man das Ende spielen will oder sowas. Sich sehen ist generell immer gut.
Ja, finde ich auch. Wir sollten uns auch viel mehr sehen.
Ja. Das stimmt. Da groovt der Podcast mehr.
Ja, absolut. Und kommst du eigentlich auf den Kongress?
Man muss arbeiten.
Das kann aber nicht wahr sein.
Keinen Urlaub bekommen.
Wie?
Nee.
Zwischen Weihnachten und Neujahr hast du keinen Urlaub bekommen?
Nee. Ich meine, ich habe mich jetzt auch ein bisschen zurückgehalten mit den Tagen, die ich eingetragen habe, aber da war es dann so, hast letztes Jahr schon frei, nimm doch marktdicht.
Und letztes Mal warst du auch nicht auf dem Kongress.
Ja, da war ich krank.
Da soll ich frei haben.
Ja, ja, naja, es ist. Ja.
Okay, wem müssen die Hörer da mal kontaktieren, um.
Das wird hier nicht verraten.
Na, das ist ja schade.
Ja, ja, es. Doof. Eventuell kriege ich es ganz spontan noch hin. Ich weiß nicht, wann geht die ganze Geschichte los?
Also am besten direkt wäre, du kommst am 30. dann.
Okay. Nee, ich muss 31. auch schon wieder arbeiten. Hm. Zwar nur einen halben Tag, aber es ist halt auch blöde dann.
Seufz.
Dafür ist Leipzig und Hamburg doch ein bisschen zu weit auseinander. Ich hätte es auch cool gefunden. Ich würde gerne endlich mal unsere Session machen oder irgendeinen Bastelworkshop oder sowas mit, weiß nicht, Overdrive-Pedal löten oder so ein Kram oder weiß nicht.
Du, jeder bringt, man dann vielleicht beim
jeder bringt seine Strat mit und wir bauen eine Filterschaltung oder sowas.
Ja, oder wir machen das dann halt auf dem Camp nächstes Jahr.
Ach, Camp ist auch. Wo ist ein Camp?
In der Nähe von Berlin. Aha. Die Location ist noch geheim.
Ah ja, aber in der Nähe von Berlin ist doch schon mal ganz gut. Dann muss ich nämlich nicht campen.
Dann musst du nicht was?
Dann muss man ja nicht unbedingt campen.
Doch.
Ja.
Muss man.
Ich schlepp doch da nicht Gitarrenzeug an mit großem Amp und Gitarre und
schlafe in einem Zelt. Ja, das lässt halt im Auto dann in der Zwischenzeit.
Ja gut, da klaut ja keiner was, oder?
Nee.
Hofft man mal.
Nee, und es gibt natürlich auch so Backstage-Area und so weiter, wo man auch schon so ein bisschen Technik lagern kann und so.
Ach so, na gut, dann ist das ja mal eine Überlegung wert. Brauche ich noch Camping-Equipment? Ja. Oh, weia, ey.
Also, das geht schon.
So, ich habe jetzt gerade mal noch meine Liste hier aufgerufen mit den Highlights 2014 vom großen T. Auf Bestellplatz Nummer 1 auf jeden Fall Loopstation zum Zuhause üben und Ideen merken.
Ja.
Ich habe mir den Ditto Looper gekauft, bin dann nach wie vor zufrieden mit.
Ja, wobei ich finde immer noch die Boss Loopstation oder diesen anderen, wie heißt der, Jamman oder so, cooler, weil es da eben auch Beats einstellbar gibt. Und
ja, der kann halt mehr.
Eben nicht so, also gerade wenn man so als Anfänger noch nicht so ein sicheres Taktgefühl hat, ist das recht hilfreich, wenn die Loopstation das weiß sozusagen.
Ja.
Ja.
Okay, das ist natürlich gut, aber ich fand so die Einfachheit und die Simplizität des Ditto Loopers eigentlich ziemlich cool. Ein Knopf zum Drauftreten, ein Knopf zum Drehen und fertig ist die Laube. Das ist ganz cool.
Ja.
Dann ging es weiter mit eigentlich der, ich glaube, der tiefgreifendste, ne? Anschaffung für dieses Jahr. Das war der das Netzteil von, von Voodoo Lab, das Power Plant. Für guten Strom auf dem Paddleboard und damit einhergehend natürlich auch das angefertigte Case. Das war so eigentlich das coolste Zeug. Ist jetzt natürlich kein Weihnachtsgeschenk, was man empfehlen kann.
Wollte ich gerade sagen.
Was ich als Weihnachtsgeschenk empfehlen kann, die hattest du auch gesehen, als wir damals bei mir beim Sleepy Sun Konzert waren. Ich habe mir ein paar Boxen in die Küche gestellt zum kabellos Musik hören. Das sind die Samsung Media One Bluetooth 3. Das sind im Prinzip kleine Nahfeldmonitore zum kurz mal Zeugs abhören, die aber auch sich mit Bluetooth übers Telefon koppeln. Das heißt, man kann mal eben vernünftig irgendwo kabellos Musik anschalten und die klingen echt ziemlich gut und waren auch nicht so teuer, haben, glaube ich, 60 Euro gekostet damals oder sowas. Die waren mal in so einem Osterrabatt ein bisschen runtergesetzt. Ich glaube, die kosten jetzt wieder einen Hunderter, aber wenn man irgendwie kleine, gute Rechnerboxen für zu Hause sucht, die auch mal, weiß nicht, aus einem anderen Raum funktionieren, ohne dass man ein langes Kabel zieht, auf jeden Fall klare Kaufempfehlung.
Ja, die waren echt ganz cool. Das kann ich bestätigen.
So, was gab es hier noch? Lele DC-Filter. Okay, kann man haben, muss man nicht. Und ansonsten was ich mir jetzt schon zum zweiten Mal gekauft habe, auf deine Empfehlung hin, die Alpine Music Safe Pro Ohrenstöpsel.
Ja, die sind auf jeden Fall auch.
Die sind top. Die gibt es jetzt nämlich in einem neueren kleinen Case, dass man die ein bisschen besser mitnehmen kann und nicht dieses komische Zuschraubefläschchen wie damals.
Ja, das war ein bisschen Bescheid. Ist der Verschluss jetzt auch besser? Also das, weil dieser Schraubverschluss, der war ja auch nicht so wahnsinnig solide.
Na, diesen blöden Schraubverschluss-Gebimse, das gibt's überhaupt nicht mehr.
Ah.
Da ist jetzt die neue White, nee, Silver Edition, nennt sich das Teil. Und die ist jetzt in so einer kleinen Klappbox, die man sich auch irgendwie schlüsselanhängergerecht irgendwo mit ins Gitarrencase werfen kann oder sowas. Sieht so ungefähr, weiß nicht, wie eine halbe Zigarettenschachtel groß. Man kann diese ganzen kleinen Filterchen sicher mit reinklemmen, ohne dass die einem entgegenfallen. Und jetzt ist auch noch so ein Bändchen mit dabei, was man sich an diese Stöpsel so anklipsen kann, dass man nicht mal einen verliert, wenn man nur einen rausmachen will oder sowas.
Wow, das sind ja lauter sinnvolle Sachen. Jetzt gucke ich mir das gleich mal an hier irgendwie.
Genau.
Alpine. Weil die Verpackung da von denen nämlich war bisher irgendwie eher so suboptimal. Ah ja, wow. Okay, verstehe. Mhm.
Genau. Also ich weiß nicht, ich glaube diese alte Version, die wir hatten mit diesem komischen kleinen Dingenschen mit dem Schraubverschluss dazu, das gibt's überhaupt nicht mehr. Mhm. Gibt halt die White, die Black und die Silver Edition, die unterscheiden sich auch, glaube ich, bloß darin, wie diese kleinen Gummistöpsel aussehen. Ob die weiß, silber oder schwarz sind.
Ja.
Die silberne ist irgendwie die günstigste, weiß auch nicht warum, aber wie gesagt, diese kleine Klappbox ist ziemlich cool, dass man halt alles mitnehmen kann. Das Bändchen fand ich jetzt gut, denn ich habe jetzt wieder mal ein paar mehr Konzerte besucht in letzter Zeit und hatte dann mal den Gehörschutz im Proberaum im Effektcase liegen lassen und musste dann nochmal rausjuckeln, weil ich halt schon einen Gehörschutz mitnehmen wollte und sowas. Gerade beim Motorhead-Konzert war das auch sehr gut, dass ich das gemacht habe. Und das war so höllisch laut, das war der Wahnsinn. Und genau, deswegen wollte ich jetzt auch die neuen nochmal haben, weil da halt dieses Bändchen dabei ist, dass man jetzt bei einem Konzert zum Beispiel jetzt nicht einen von diesen kleinen Möpseln da verliert.
Ja.
Ist ein bisschen im Weg, weil ich brauche halt wirklich dieses komische durchsichtige Röhrchen, um mir diese Stöpsel ins Ohr zu drücken, weil mir die sonst wegwabbeln.
Ja, ist bei mir aber auch
es geht,
so, ja.
Aber es geht halt mit diesem Clips mit dem Band dran immer noch ganz okay.
Na gut.
Im Proberaum brauche ich das Band jetzt nicht unbedingt, aber wenn man es doch mal irgendwo anders mit zum Konzert nehmen will, ist es schon ganz gut. Und diese neue Verpackung, die taugt halt.
Also in der Hinsicht kann ich natürlich auch sagen, dass meine custom angefertigten Ohrstöpsel sozusagen, das ist auf jeden Fall auch eine klare Kaufempfehlung. Da gibt es jetzt keinen Link irgendwo hin, weil da geht ihr einfach ins zum Akustiker oder zum Hörgeräte-Fachgeschäft und sagt, ihr wollt euch mal so einen Ohrschutz gießen lassen. Das Filtersystem ist, ich glaube, da gibt es eh nur eins. oder zwei und die sind beide gut und ja, dann lasst euch das da machen und dann ist es noch besser als diese Alpine Pro, aber wenn ihr überhaupt erstmal anfängt oder gerne einfach auf laute Konzerte geht oder richtig, auf Konzerten ist es halt immer laut, kauft euch die einfach so oder so, die sind so günstig und ihr tut euren Öhrchen was Gutes.
Genau, die sind halt günstig und die klingen halt einfach viel besser als so diese allseits verdächtigen Vollgummimöpse oder diese Schaumstoff.
Möpse? Hast du gerade Möpse gesagt?
Möpsel.
Ach so.
Nupsi, Möppel, Schnappedusi, keine Ahnung.
Ja.
Also die auf jeden Fall auch nochmal klare Kauf- und Verschenkempfehlungen, denn ich war ja früher auch so, dass ich eigentlich kaum mit Gehörschutz gespielt habe, bis dann die Proben doch mal irgendwie so vierstündig geworden sind oder sowas, wo das dann schon ganz gut ist, um nicht mit dem Dröhnen nach Hause zu gehen im Ohr. Und viele unterschätzen das dann halt doch ein bisschen, dass man ab einer gewissen Probedauer und Probelautstärke dann doch mal mit einem Gehörschutz eher üben sollte. Und die kosten jetzt echt nicht so viel, also die kann man mal so seinen Bandkameraden mal ins Case stecken.
Ja, stimmt, das ist ein gutes, kleines
Die sind auf jeden Fall sehr schön.
Ja.
So, ansonsten weitere Geschenkideen noch deinerseits?
Dieses Buch zum Gitarre bauen, wie heißt denn das nochmal? Das, was ich jetzt auch gerade wieder benutze, da liegt es. Moment, ich hole das mal. Yes, genau, von Martin Koch, E-Gitarrenbau, eine Selbstbauanleitung. Das ist irgendwie ein ganz cooles Buch, auch einfach generell für jeden, der so ein bisschen an der Gitarre rumbastelt, weil da halt dann im Zweifel auch drinsteht, zum Beispiel, wie man den Hals einstellt und solche Geschichten, ja, und worauf man wann zu achten hat. Und wenn er halt wirklich so mehr und mehr selber basteln will, kann ich das empfehlen. Und es kostet, glaube ich, auch 28 Euro oder sowas. Und dann hat man einfach mal ein bisschen so Fachwissen in gedruckt und kann sich da mal inspirieren lassen, beziehungsweise gucken, was es, wie man bestimmte Sachen so anstellt und warum.
Das klingt gut.
Das empfehle ich einfach auch nochmal.
Ansonsten kann ich noch empfehlen, gerade neu rausgekommen und auch ein Wunsch meinerseits, das Marshall iPhone 5S Case. Marshall hat jetzt noch irgendwie so einen kleinen Fanshop aufgemacht oder was auch immer das sein soll. Und vor Ewigkeiten wurden mal auf der Messe iPhone-Hüllen verteilt, die in diesem Leder-Tolex-Optik-Dingens gehalten sind.
Ah, cool.
Und wo dann hinten drin einfach nochmal dieser kleine Marshall-Schriftzug drauf ist. Die sehen halt mega cool aus. Hier dieser Olli vom Session hatte so eine und wir dachten uns, oh, wo bekommen wir die? Und ja, die gibt's jetzt halt irgendwie auf der Marshall-Website oder auf marshallheadphones.com oder wie auch immer das alles heißt, zu kaufen. Und die sieht ziemlich cool aus. Gibt's aber leider noch nicht fürs iPhone 6, aber brauch's eh fürs 5. Also,
hehe. Ah ja, ich sehe, ne? Ich sehe schon.
Genau.
Witzig.
Die ist auf jeden Fall cool und auch noch so ein nettes kleines Geschenk für Marshall-Begeisterte zu Weihnachten.
Ja. Na gut. Ja, so. Dann haben wir jetzt ja auch die 2 Stunden wahrscheinlich schon voll. Ja, so ist es.
Geschenkempfehlung abgeschlossen.
Ja, ich weiß nicht, also so viel Krasses habe ich jetzt irgendwie halt auch nicht am Start einfach, ne?
Ja, es gibt halt auch so wenig kleine, günstige Sachen, die jetzt mal, weiß nicht, weniger als 150 Euro kosten, die man so mal gebrauchen könnte als Musikant.
Ja.
Gerade als Gitarrist. Gitarrenseiten gehen natürlich immer, Seitenkurbeln und Neckstance, aber irgendwie ist das ja auch so ein bisschen einfallslos.
Genau, also einfach kauft euch was Schönes und kauft euch keinen Scheiß und dann sind alle happy. Genau. Und wenn ihr das, wenn ihr euch Scheiß kauft oder auch schöne Sachen, dann klickt doch vielleicht einfach auch über unseren Affiliate-Link auf die Thomann-Seite. Ihr müsst gar nicht kaufen, was wir verlinken, sondern einfach nur, wenn ihr diesen Link benutzt, dann bleiben da so 1-2% davon, ohne dass es für euch mehr kostet, bei uns hängen und dann können wir uns auch wieder irgendwas kaufen, über das wir dann stundenlang referieren können und euch hoffentlich damit erfreuen.
So sieht's aus. So.
tut ja nicht weh.
Soll ich uns
in dieser Affiliate-Links prinzipiell eigentlich ganz cool. Du kannst ja auch bei Amazon, da gelten die, glaube ich, dann die Cookies noch länger. Und bei Freakshow war es mal so, da hat jemand sich eine super teure Waschmaschine von Miele oder so gekauft und dachte sich, alles klar, ich support jetzt hier die Podcast-Jungs und hat irgendwie irgendeinen blöden Amazon-Affiliate-Link angeklickt und hat sich dann aber eben die teure Waschmaschine gekauft, sodass dann irgendwie da, weiß nicht, bei dem einen Affiliate-Link kam dann gleich irgendwie, was waren das? Das sind ja mal 10%, wenn die Maschine 1300 kostet halt, ne?
Ja, cool.
War eine ganz coole Aktion.
Das ist natürlich,
ich glaube aber, bei Amazon gibt es jetzt auch nicht mehr 10% mittlerweile.
Hm. Naja.
Naja. Gut.
So, soll ich uns noch ein Outro spielen?
Ja, spiel uns doch nochmal ein schönes Outro. Ich bin jetzt leider, weil ich hier für das Video, habe ich ja hier meine ganze Bude irgendwie schon aufgebaut. Das heißt, ich kann jetzt nicht so spontan hier auch noch meine Gitarre einspielen, leider.
Schade.
Und über Skype jammen geht wahrscheinlich auch nicht so gut.
Nee, das funktioniert bestimmt nicht so gut.
Naja, also dann hau du mal in die Seiten und dann, ja, sagen wir schon mal Tschüss, oder?
Und schöne Weihnachten und ein schönes Neues.
Falls wir uns nicht vorher nochmal hören.
Genau, aber schon mal an alle Hörer.
Ja, bis dann.